Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zum 40. Mal WTF Talk. Wir sind eine
Wow.
Institution inzwischen. Und wir sprechen heute, und das ist inzwischen auch schon fast eine Institution, ich glaube, es ist im dritten Mal, seit wir dabei bei den 40 Mal über das Thema Satanic Panic. Und ja, wie üblich bei diesem Thema haben wir eine große Runde mit vielen Gästen. Insofern fange ich vielleicht einfach mal an. Also das Stammteam aus Annika, Bernd, Lydia und mir dürfte den meisten Zuschauern bekannt sein. Fange ich doch einfach mal an mit Bianca, weil die auch schon mal bei uns war.
Ja, hallo, mein Name ist Bianca Liebrand. Ich bin Referentin bei der Sekteninfo Nordrhein-Westfalen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der institutionell vom Land NRW gefördert wird. Und wir bieten Beratung zu, ich sage es jetzt trotzdem, sogenannten Sekten an. Und ja, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Vielen Dank.
Ja, Frank, du warst auch schon mal dabei.
Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Also mein Name ist Frank Urban Jock. Ich bin Professor für forensische Psychiatrie und an der Universität Konstanz in Deutschland und in Zürich. Und bin jetzt seit ein paar Jahren mit diesem Phänomen Falschbeschuldigung, False Memories beschäftigt. Anfänglich von dem Ausmaß überrascht und finde es sehr, sehr wichtig, dass man hier aufklärt. Und deswegen auch danke für die erneute Gelegenheit, hier über das Thema zu sprechen.
Ja, dann haben wir Kai Funkschmidt.
Ja, Kai Funkschmidt, ich bin wissenschaftlicher Referent bei einer Einrichtung der evangelischen Kirche und habe vor ungefähr 15 Jahren, 16 Jahren angefangen, mich mit dem Thema satanistisch-rituellen Missbrauchs und seinen ständig wechselnden Namen zu beschäftigen. Nicht, weil ich es gesucht hätte, sondern weil mir das auf den Tisch geflattert ist, weil ich praktisch was Ähnliches mache wie Bianca Liebrand, nur für die Kirche. Also wir nennen es nicht Sekten, aber es geht im Grunde um die gleichen Themen und so ist das zu mir gelangt.
Ja, und zum ersten Mal bei uns Claudia.
Ja. Hallo, danke erst einmal für die Einladung. Ich heiße Claudia Müller, ich bin Aussteigerin aus der OCG, das ist die organische Christusgeneration. Das ist so eine, ja, in Anführungszeichen Sekte, die verschiedene Medien selber betreibt, unter anderem KlarTV, also KlagemauerTV. Das habe ich von Redaktionsseite her mit aufgebaut. Ich war da leitend, sehr leitend tätig, habe da viele Vorüberlegungen, viele Aufbauarbeiten, viele Durchführungsarbeiten, viele Funktionen gehabt. Und KlarTV ist ja wirklich ein sehr, sehr hoher Verbreiter von verschiedensten Verschwörungstheorien, eben auch von Satanic Panic. Und deswegen freue ich mich, heute mit dabei zu sein.
Ja, danke schön, Claudia. Ja, vielleicht, Lydia, vielleicht magst du kurz skizzieren, warum dir das wichtig war, dass wir jetzt dieses Thema heute noch mal anreißen und ein Update bringen,
Es
weil es
gibt
hat sich ja
halt.
doch das eine oder andere neu ergeben.
Ich muss dazu sagen, dass tatsächlich in den Details des Updates definitiv niemand wahrscheinlich besser sich überblicksartig auskennen kann als Bernd, denn Bernd ist ja kontinuierlich dabei, auch immer die aktuellen Entwicklungen auch dann zu berichten im Blog, den er hat. Und dementsprechend würde ich sagen, Bernd kann uns gleich mehr sagen, aber es ist halt so, dass wir seit der letzten Sendung doch sehr, sehr viel gesehen haben, denn der Diskurs, auf den wir lange gewartet haben, der hat sich wirklich jetzt entwickelt, sowohl in den Fachgesellschaften als auch sicherlich medial. Und ich denke mal, dass wir, ich muss mal überlegen, so ein bisschen auch darüber sprechen sollten, dass es ja die Böhmermann-Sendung gab, dass es viel Berichterstattung im Spiegel gab und dass eben auch endlich von fachlicher Seite auch wirklich Artikel veröffentlicht wurden, unter anderem beispielsweise auch von Frank und Kai zum Beispiel eine Broschüre veröffentlicht hat, in der auch sehr, sehr viel von der Entwicklung zusammengefasst ist, wo man sieht, dass wir also gerade dabei sind, dass das Thema jetzt wirklich wichtig ist, weil es auch wirklich ernst genommen und bearbeitet wird in Deutschland, was wir ja auch lange gehofft haben. Jo, darf ich vielleicht an Bernd übergeben, weil Bernd, du hast ja die Details über die ganze Zeit auch sozusagen Live-Bericht erstattet im Blog, ne?
Ja, ich vergesse nur auch eben immer ziemlich viel wieder davon, relativ schnell, weil es tatsächlich so viel ist. Aber also wenn man mich fragen würde, was der entscheidende Punkt der letzten Monate war, also seit ich Kai kenne und wir über das Thema uns austauschen, haben wir immer darüber gesprochen, ja, dass mit diesen sogenannten selbstdefinierten Betroffenen, also die, ne, zum Beispiel Claudia bei Klagemauer TV diese Videos veröffentlichen, ne, wo sie, wir hatten es ja beim Skeptical bei der GWOP einen Ausschnitt, wo eine Dame behauptet, sie sei von Tom Cruise, von Peter Alexander, von den drei Tenören missbraucht worden, wo man dann wirklich nicht weiß, ob man lachen oder den Kopf schütteln soll. Aber da haben Kai und ich immer gesagt, ja, das ist schon, also das sind so die spektakulären Seiten des Themas, aber eigentlich ist das ja nicht unsere Zielgruppe. Wir machen diesen Leuten ja keinen Vorwurf. Das sind die lügen auch nicht, sondern die erzählen das sehr wahrscheinlich tatsächlich so, wie sie es subjektiv empfunden haben. Wir müssen ja quasi an die, wie soll man sagen, Kai, an die Hintermänner, an die Organisatoren ran, an die Leute, die in den offiziellen Positionen das verbreiten. Und da fiel natürlich immer und immer wieder ein Name, nämlich Peer Briten, ein sehr renommierter Sexualwissenschaftler aus Hamburg, der dieses Phänomen maßgeblich mitbereitet hat mit seinen anonymen Online-Befragungen. Und für mich war der entscheidende Punkt, dass er jetzt zum ersten Mal vor einigen Wochen auf diese massive Kritik der letzten Monate reagiert hat und mit seinen Co-Autoren ein Papier dazu veröffentlicht hat, wo er auf einmal massiv zurückrudert und es sei niemals seine Absicht gewesen, dieses Phänomen irgendwie zu belegen und das sei alles missverstanden worden, was er da geschrieben hat. Und natürlich können seine anonymen Online-Befragungen das Phänomen nicht belegen und das sei auch, hätte er auch nie gewollt und so weiter und so fort. War das für dich auch überraschend, Kai, dass aus der Richtung endlich mal was kommt?
Also, dass überhaupt jemand sich dafür sozusagen, dass jemand was zurücknimmt, das ist in der Tat jetzt ein bisschen überraschend gewesen. Ich weiß, dass ich habe an das UKE, also Uniklinik Eppendorf, wo Beriken arbeitet, und das Team mehrfach geschrieben, habe um Stellungnahmen gebeten, weil ich ja viel dazu publiziert habe und wollte dann wissen, wie Sie das einschätzen, was Sie geschrieben haben, weil ich das zu zitieren gedenke. Da habe ich überhaupt nie auch eine Reaktion bekommen. Man muss doch auch sehen, wie begrenzt dann doch die eigene Wirksamkeit ist, in dem Moment, wo eine Sache in die großen Medien kommt. Also wenn Fernsehberichte erscheinen und wenn der Spiegel berichtet, wenn Böhmermann was macht oder wenn in der Schweiz Journalisten was machen, dann sind solche Leute im Grunde erst gezwungen zu reagieren. Vorher kann man das alles wegschütteln. Ich würde neben Briken natürlich noch die zweite große Quelle, die ich im Grunde für die problematischste halte, da nenne ich das alles, was im Umfeld des UBSKM, also der unabhängigen Beauftragten für sexuellen Missbrauch bei der Bundesregierung, nennen, weil dort immer wieder zwar nicht die Forschung dazu, aber das Narrativ verbreitet wird. Und das verleiht dem Ganzen ungeheure Glaubwürdigkeit, erlebe ich immer wieder, wenn ich mal darüber spreche. Wenn Leute sich ein bisschen eingearbeitet haben, stoßen sie aufs UBSKM und das Umfeld des deutschen Familienministeriums und sagen dann, ja, wenn es da steht, ist das seriös. Und im Grunde verleiht das die große Glaubwürdigkeit. Also im Grunde ist eigentlich das Ziel, am Ende natürlich Patientinnen zu helfen, die dann schlechten Therapien sind. Aber die Aufklärung oder das eigentliche Problem, die Problemursache liegt das darin, dass staatliche Stellen das Narrativ mit bedienen. Da müsste man rankommen.
Ich finde ja, dass es da jetzt so eine Stellungnahme gegeben hat, ist ja positiv, so nach dem Motto, lieber spät als nie. Und ich glaube, man muss da auch, muss das mal so nehmen, wie es ist. Es ist natürlich nicht ganz korrekt, wenn man sagt, also man ist total überrascht und es ist total eine Missinterpretation, weil wenn man die Studie liest, dann kommt die ganz anders daher. Die kommt so daher, es steht zwar nirgendwo der Begriff Prävalenz, aber es wird so eine Prävalenz suggeriert, in dem gesprochen wird von dem Behandlungsbedarf, dem Versorgungsbedarf, dem noch nicht gedeckten Forschungsbedarf. Und da wird dann durch die Hintertür natürlich schon suggeriert, dass das Phänomen so groß ist. Und da ist man überhaupt nicht klar gewesen. Aber wenn diese Klarstellung jetzt im Nachhinein kommt, ist sie begrüßt, weil selbstverständlich ist eine anonyme Online-Befragung in keinster Weise geeignet, ein Phänomen zu belegen. Das ist vollkommen klar. Und es ist schon gesagt worden, diese Studie hat ein unseliges Dasein dadurch gehabt, indem sie ja immer von den Verschwörungstheoretikern und von denjenigen, die von diesen Narrativen überzeugt sind, als Referenz genommen worden ist. Und da schließt sich der Kreis auch zu der UBSKM, die leider sich lange Zeit und auch bis heute noch unzureichend da positioniert. Das kann man auch verstehen, wenn man so die Historie kennt. Und ich glaube, wir können vielleicht darüber reden. Es ist, glaube ich, wichtig, das zu verstehen. Aber ich würde sagen, aus meiner Sicht, wenn man jetzt so die Diskussion verfolgt, ist es gut, dass die Stellungnahmen kommen. Ist es ist gut, dass sich Fachverbände, Funktionäre positioniert haben. Und es ist ein bisschen die Eintrittskarte für die Diskussion, aber das heißt noch nicht, dass die Kuh vom Eis ist, sondern ich sehe das auch in der Praxis. Die Praxis und diejenigen, die diese Fehltherapien vertreten, die therapieren munter weiter. Und von daher glaube ich, das ist wie der Startschuss dafür, dass man eigentlich diese Diskussion weiter forciert.
Ich muss da mal eine ganz ignorante Frage stellen. Und zwar habe ich bei der Recherche und Vorbereitung auf die Sendung hier gelesen, dass Satanic Panic von bestimmten Interessensgruppen absichtlich geschürt werden würde. Und da ist meine Frage, was sagt ihr dazu? Also wird das extra geschürt von manchen Gruppen oder ist das selbst ein Verschwörungsmythos?
Also, wenn ich dazu was sagen darf, es ist natürlich so, dass diese ganze, man muss sagen, Satanic Panic und auch False Memory Diskussion wird auch instrumentalisiert von interessierter Seite. Das ist so, das muss man ganz klar sagen. Also, es gibt einen Aspekt, kann man zum Beispiel in der Anwaltsszene sagen, oder wenn Täter verteidigt werden, und das ist ja gar nicht auch überraschend, wird das instrumentalisiert. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man sagt, es gibt große Kreise und es gibt Interessengruppen, die das Thema lancieren aus irgendwelchen ideologischen, politischen, weltanschaulichen Gründen. So ist es nicht. Und im Gegenteil muss ich sagen, wenn man sich für dieses Thema einsetzt, das hat ja ein relativ breites Spektrum. Da ist ja dieses Satanic Panic im Sinne von verschwörungstheoretische Narrative. Das geht ja über in einfach die durch Beratung, durch Therapien oktroyierte, projizierte Theorien, projizierter Missbrauch. Also es hat ja viele Facetten. Man hat es schwer in dem Thema. Es ist gar nicht so, dass es da eine große Bewegung gibt, die das forciert, und das werden wahrscheinlich alle Anwesenden hier teilen können. Da ist man nicht, schwimmt man nicht im Mainstream und mit viel Rückenwind, sondern muss gegen sehr viel Widerstände kämpfen. Und von daher würde ich es genau umgedreht sagen, dieses Narrativ, was dann verwendet wird im Sinne von, wer das thematisiert, wer das benennt, der ist Teil eines Täternetzwerkes. Das ist eine klassische Umkehrung und Teil des Verschwörungsnarrativs dann und der Abwehr der Diskussion.
Gibt aber natürlich auch eine ganz klare Anschlussfähigkeit zu fundamentalistischen
Absolut.
christlichen Kreisen. Ich glaube, da kann Claudia auch eine ganze Menge von berichten. Und es gibt ja verschiedene andere, die jetzt versuchen, Schutzhäuser gerade auch für rituell missbrauchte Frauen in Deutschland irgendwie unterzubringen. Und das hat eine ganz starke Anschlussfähigkeit, dieses duale Satan, Gottbild und auch dieses Feindbild, die Außenwelt ist böse und dunkel, das passt schon auch sehr gut an die Gemeinschaft, mit denen wir es halt auch so in der Regel zu tun haben.
Ja, ich wollte wirklich nur mal kurz einhaken. Bei Sasek ist es ja so, der hat christlich-fundamentalistisch begonnen und hat sich dann von dieser Schiene eigentlich mehr oder weniger verabschiedet. Er ist diesem Dualismus treu geblieben, Gott Satan, und er benutzt aber diese Themen wirklich sehr mit Intention. Er hat ja diese Medien gegründet, er ist damit in die Stadt gegangen, um zu beweisen, wie böse der Staat ist, wie böse die Politiker sind, wie groß der Bedarf ist, dieses ganze System runterzureißen, dieses alte System quasi zu vernichten, auszulöschen, um ein neues System zu etablieren. Und dieser Narrativ von Satanic Panic, von diesen Kindern, die da übelst missbraucht sind, von Politikern, von allen gesellschaftlich relevanten Akteuren, das ist ein unglaublich starkes Motiv, um den Menschen beizubringen, die sind wirklich so böse, wir müssen zusammenhelfen, wir müssen das komplett aufdecken und dann müssen wir diese bösen, bösen Eliten vertreiben, zum Sturz bringen. Das ist dieser Beweggrund hinter dieser Klar-TV-Maschinerie und auch der Beweggrund dahinter, diesen Narrativ überhaupt zu bedienen, diesen Leuten Raum zu geben, wirklich Kontakte zu knüpfen, die vor die Kamera zu bringen, beziehungsweise die Erzählungen weiterzutragen, die die haben, um diese Emotion zu schüren, um den Leuten beizubringen, da ist was ganz, ganz Böses im Gange und wir müssen dieses Böse miteinander beenden.
Ja, Claudia, bevor du uns vielleicht noch mal kurz ganz grundsätzlich sagst, was die OCG und wer ist und wer Ivo Sasek eigentlich ist, eine kurze Sache möchte ich kurz reinwerfen, bevor es in Vergessenheit gerät bei uns. Jemand, der bei uns auch schon in der Sendung ein paar Mal Gast war und treuer Zuschauer, der Wahrsager-Check hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch vom Team. Genau. Und ja, jetzt, Claudia, was ist die OCG? Wie kommt man da rein und wer ist Ivo Sasek?
Also die OCG, das ist die organische Christusgeneration. Das ist eine christliche, also ursprünglich christliche Gruppierung. Sasek hat wirklich auf einer Bibelschule begonnen gehabt, ist dort rausgeschmissen worden wegen sehr eigener Ideen. Und er hat dann Ende der 90er Jahre die OCG, also organische Christusgeneration, gegründet. Und am Anfang war das wirklich nur so sehr, sehr viele christliche Inhalte und so. Es hat Bemessung gegeben. Die Idee dahinter war, dass man gemeinsam Organismus, also Leib Christi, darstellen möchte. Er hat diese Idee dann weiterentwickelt, bis dahin, dass die OCG, also die Menschen in der OCG, die Verkörperung von Jesus Christus auf dieser Erde darstellen würden. Und quasi die sind die Wiederkunft Christi. Das ist nichts Zukünftiges, wie es die Christen so gemeinhin erwarten. Sie sind die Wiederkunft und die zweite Wiederkunft Christi hat den Sinn, Gericht auszuüben. Und das ist dann dieser Link für diese ganze Medienarbeit, für das Ganze, was er da aufgezogen hat. Er sieht seine Medienarbeit als Gerichtsdienst, um das Böse ans Licht zu bringen, um das Böse quasi durchs Licht zu strafen, aber nicht nur durchs Licht zu strafen, sondern wirklich, dass das in eine politische Handlung, dass das wirklich dahin mündet, dass dieses ganze System abgeschafft wird, die Bösen zur Rechenschaft gezogen werden und die neue Herrschaft Gottes auf diese Erde zurückkommen kann durch die OCG und die ganzen Gerechten und die ganzen Verbündeten, die das Ganze dann quasi auch mitbetreiben. Und ich war da Teil von 2002 bis 2015. Ich bin damals über Freunde von einer Gemeinde, in der ich da drin war, die haben mich da mitgenommen. Ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch, habe mich da dann mit hineinnehmen lassen, habe Bemessungen durchlaufen. Das war eher irritierend und bin dann von Anfang an schon in diese Vorläuferdienste dieser Medienarbeit einbezogen worden. Also man hat schon ganz am Anfang, wo ich da dabei war, riesige Dossiers erstellt zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, psychische Krankheiten, Selbstmord. Also das waren lauter so Themen, für die ich da zuständig war, also ein Teil davon. Man hat begonnen, Leserbriefe zu schreiben und aus dem Ganzen hat sich dann später diese Medienarbeit entwickelt. Sasek hat dann 2008 die allererste Antizensurkonferenz veranstaltet. Er hat es den OCG so begründet, dass er einfach Menschen, denen es so gehen würde wie ihm, er wird von den Medien verleumdet, er wird diffamiert und er wollte allen diesen Leuten, die quasi öffentlich über die Medien ihre Meinungen nicht verbreiten können, denen wollte er eine Plattform bieten. Und das war dann die allererste, da hat man Impfgegner gehabt, Chemtrail-Verfechter, Gentechnikgegner. Und das war dann der Beginn dieser Ausrichtung auf Verschwörungstheorien. Er hat dann die erste eigene Zeitung rausgegeben, das war die Antizensurzeitung, und hat damals schon begonnen, die Politikern zuzuschicken, weil er wollte Politiker sehr wohl für seine Ideen gewinnen. Er wollte quasi die Guten für sich gewinnen und die Bösen wirklich rausfiltern. Wer sind die Bösen, um die später mal einem zukünftigen Gericht zuzuführen? Und wie gesagt, es ist dann immer mehr Inhalt geworden, diese ganze verschwörungstheoretische Maschinerie. Sie haben immer mehr Inhalte davon übernommen. Das ist wirklich das Glaubensgerüst dann per se geworden, diese ganzen Verschwörungsmythen. Das ist immer von der Thematik her immer breiter geworden. Und das Christliche, das ist quasi zur Funktion, zum Aufrechterhalten intern beibehalten worden. Und natürlich, um sich selber eine moralische Höherwertigkeit zu geben, hat er seinen Gottesbezug. Er ist derjenige, der seit was weiß ich wie vor vielen Jahren vor Gott steht. Also, sie begründen dann quasi damit ihren Machtanspruch und ihre wirklich moralische Höherwertigkeit im Gegensatz zu diesen ganzen Bösen.
Danke, Claudia. Wie kommt es denn, dass auch das aus der Recherche wieder war mein Eindruck, dass es häufig junge Frauen sind, die mit den Berichten unter Satanic Panic gelitten zu haben, an die Medien kommen. Sind Jungen nicht interessant für Satanisten? Gerne an alle. Wer mag, kann einfach sprechen.
Mein Eindruck, als ich mich damit beschäftigt habe, mit der Vorgeschichte in den USA, also der Begriff ist ja nicht zufällig Englisch, sondern das Ganze hat ja begonnen in den USA in den 80er Jahren und hat dort wirklich epidemische Ausmaße angenommen mit Tausenden, 40.000 angeblichen Opfern und auch Dutzenden von Verurteilten, die dann später alle freigesprochen und nach Jahren teilweise freigelassen wurden. Dort gab es zwei Trägermilieus. Das eine hat jetzt gerade Claudia ein bisschen geschildert. Das ist das evangelikale Christentum, das in den 80er Jahren oder fundamentalistisch evangelikale Christentum, das den Satansglauben hatte. Und das andere war die frühe feministische Bewegung, die sich dann verband mit der Idee, dass die Kinder Opfer werden. Und da ist es dann so, obwohl in den Berichten, in den Therapien angeblich auch Jungs missbraucht werden, tauchen in den Therapien immer nur Mädchen als Opfer auf. Ich habe das für mich so erklärt, dass, oder vielleicht kann es jemand anders ergänzen, aber dass das mit der feministischen Grundierung des Narrativs zu tun hat, dass es hier also um Frauen- und Kinderrechte gleichzeitig ginge und so gehen, sind also die Frauen absolut dominierend, sowohl auf der Therapeutenseite, es sind deutlich mehr Therapeutinnen als Therapeuten, und auf der Opferseite ist mir überhaupt nie jemand begegnet, der als Mann aus einer Therapie kam und sagte, er sei satanistisch rituell missbraucht worden. Also das ist schon sehr auffällig, diese Einseitigkeit, und bedarf in der Tat einer Erklärung. Ich habe dazu allerdings nichts, keine Untersuchungen gelesen, die das mal irgendwie auf den Schirm genommen hätten und versucht hätten, herauszufinden, woran das liegen könnte.
Frank, nur mal zur Einordnung. Also bei allgemein sind bei Missbrauchsopfern der Anteil von Männern nicht so gering, oder?
Sind nicht so gering. Also wenn man im Bereich von Pädophilie geht, dann sind sogar Jungen häufiger betroffen. Es gibt aber übrigens auch bei diesem rituellen Gewalt, es ist in der Tat, es sind häufiger Frauen, aber es gibt auch Männer, die gibt es, die sind aber seltener. Und ich kann ein paar Gedanken vielleicht zu dem geben, zu der oder aus meiner Sicht zu dieser Frage, also wie ist das vernetzt oder wie ist das einzuordnen? Ich glaube, der Hinweis mit der auch Frauenbewegung ist insofern berechtigt, weil man ja sagen muss, es hat ja ursprünglich ein total berechtigtes Anliegen gegeben. Und das ist in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren gewesen. Wenn man sich da zurückerinnert, dann ist es ein Skandal. Es ist fürchterlich gewesen, nämlich sexueller Missbrauch, gerade von Kindern, Inzesttaten in der Kirche, sind tabuisiert worden, sind weggeredet worden. Und es hat diese ganz, ganz stark, hat eine Sensibilisierung stattgefunden in der Gesellschaft, eine dringende, eine überfällige. Ich kenne noch Urteile, wo Gerichter gesagt haben, ja, die Frau hätte ja zu der Zeit gar nicht da an der Straße lang gehen müssen, die hätte sich nicht so anziehen müssen. Und diese emanzipatorische Bewegung, die stark auch über die Frauenbewegung kam, die hat dann dafür gesorgt, dass es Opferberatungsstellen gab. Es gab Frauenhäuser. Ich glaube, man muss sozusagen in der Historie sehen, dass das ursprünglich ein, man kann gar nicht sagen berechtigtes, sondern ein dringend, dringend notwendiges Anliegen war, dass man Opfern da eine Stimme gegeben hat, die sie vorher nicht hatten. Und dann ist es aber so mit dem Thema, wie es immer ist, in jedem Thema, es kommt dann irgendwann der Kipppunkt, wo Trittbrettfahrer und wo Sektierer kommen und sich dieses berechtigten Themas annehmen und das dann überdrehen und überdehnen. Es ist dann wie eine Vorlage dafür, dass man dann dieses Thema nimmt und dann, ich sag mal, totalitär überdreht. Und ich glaube, das geht mit jedem Thema. Man kann, ich sage immer gerne, die Betonköpfe, ob die jetzt politisch links oder rechts sind, ob sie weltanschaulich sind, ob sie religiös sind, die sind alle aus demselben Holz geschnitzt. Die haben andere Themen. Aber die Mechanismen sind gleich, weil sie sind am Schluss, haben sie etwas Totalitäres, etwas Überdrehtes, etwas, was dann eine Schwarz-Weiß-Polarisierung hat. Und da fand ich auch die Beschreibung, was Claudia eben gesagt hat, das fand ich sehr, sehr treffend. Man kann sagen, man weiß ja wenigstens bei denen weiß man, die haben eine gesellschaftliche Agenda. Die sagen es ja auch noch, die wollen die Gesellschaft verändern. Und das ist etwas radikal Totalitäres. Und das finde ich aber genauso bei Theorien im linken Spektrum, im rechten Spektrum, das finde ich bei religiösen Theorien. Und das ist ja ein bisschen das, kann man sagen, die Krux. Man kann jedes noch so tolle Thema, jetzt noch so tollen Wert, können sich die Ideologen die Betonköpfe unter den Nagel reißen und können mit dem Thema dann etwas machen und können letztlich etwas radikal Totalitäres machen, indem dann viel Schaden angerichtet wird, indem die gute Idee eigentlich instrumentalisiert wird. Ich könnte jetzt sagen, die GWUP erlebt ja was Ähnliches im Moment ein wenig, indem ich glaube, wenn man da antritt und sagt, wir kämpfen gegen Verschwörungstheorien und wir sind skeptisch, man zieht wahrscheinlich auch eben Menschen an, die einen aktivistischen Background haben, die dann auch dieses Thema dann eigentlich verkehren. Und das Problem, glaube ich, wenn ich es recht verstanden habe, das habt ihr ja im Moment, ich vergesse immer den Namen, der Amelung ist es, glaube ich, der da sich positioniert. Und da merkt man, da sind Menschen da, die wirklich dieses aktivistisch totalitäre Überdrehte haben. Und das ist ja besonders fatal für eine Organisation wie GWUP, weil da ist es ja wirklich wichtig, dass man über die Fakten kommt, dass man über die Differenzierung kommt. Und in der populistischen Art der Agitation kann man, wie gesagt, jedes Thema drehen. Man kann immer sagen, ich stelle ja nur eine Frage. Man muss ja noch fragen können. Es darf doch keine Denkverbote geben. Und deswegen ist es ja immer nicht die Form, sondern immer der Inhalt. Man muss die Verpackung wegnehmen und muss sagen, was ist der Inhalt? Also wenn man es jetzt bei GWUP sagt, da werden Dinge vertreten, da wird dann Mind-Control weiter vertreten. Es wird die Aufklärungskampagne von Böhmermann, von Robin Rehmann wird diskreditiert. Und was man, ich finde, es darf unterschiedliche Meinungen geben. Die darf es natürlich immer geben, die muss es geben, es muss den Diskurs geben. Aber man könnte sagen, der Markenkern von GWUP ist ja, dass man solche Themen sich da klar positioniert und dass man gegen Verschwörungen antritt. Und da finde ich, hat es etwas wenig Ehrenwertes, wenn dann Repräsentanten von GWUP dann in die Öffentlichkeit gehen mit Themen, die den Markenkern von GWUP betreffen, so muss man sagen, die den Markenkern betreffen und dann mit steilen, exzentrischen, falschen Thesen kommen, wo man merkt, die haben das Thema nicht durchdrungen. Da würde ich dann erwarten, selbst wenn man die Meinung hat und sich mit so einem Verein identifiziert, dann müsste es die Seriosität und Professionalität gebieten, dass man sich erstmal schlau macht, das intern diskutiert, als dass man sagt, ja, wir müssen ja diskutieren, ich gehe mit den Meinungen raus, die wirklich den Kern von GWUP betreffen. Und das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, für das, was ich jetzt anfänglich in meinem langen Quote jetzt gesagt habe. Man kann jedes noch so tolle Thema, man kann jede noch so tolle Initiative, man kann jede noch so gute politische, weltanschauliche, religiöse Theorie, kann man nehmen. Und es können sich die totalitären Ideologen und die Dogmatiker das Thema schnappen und können es kehren und als Instrument gebrauchen, letztlich totalitäre Theorien zu vertreten. Und das geht mit jedem Thema. Und das Thema von sexuellem Missbrauch, das bietet sich insofern ja an, weil es so eine große Emotionalität hat, weil es so eine Sprengkraft hat, weil es auch so was Identitätsstiftendes hat und weil es so auch aus einer Tradition kommt. Ich kann es gerade sagen, es hat ja wirklich diese Tabuisierung, diese Verdrängung, es hat es ja alles gegeben. Das ist ja alles richtig. Und dann sind wir am Schluss, jetzt bin ich auch sofort am Ende, wir sind ja in diesem Spannungsfeld, dass man sagen muss, natürlich gibt es grausamste Formen von sexuellem Missbrauch und die gibt es heute immer noch. Und die meisten Opfer, viele Opfer haben Schwierigkeiten, zu ihrem Recht zu kommen. Das ist richtig, das sind Opfer. Und Opfer von falschen Therapien, von False Memories, von eingeredetem Missbrauch und von Falschbeschuldigungen sind verdammt nochmal auch Opfer. Und diese Spannung halten ja viele Menschen nicht aus. Die wollen entweder oder, ich bin auf der einen oder anderen Seite. Und die Maßgabe heißt, wir müssen Ergebnis, also wir müssen natürlich, dürfen die Glaubwürdigkeit von Opfern nicht erschüttern. Wir dürfen die Glaubwürdigkeit nicht generell anzweifeln von Opfern, aber wir müssen Aussagen ergebnisoffen untersuchen. Und dieses Spannungsverhältnis, das halten die Betonköpfe und Ideologen nicht aus, sondern die positionieren sich auf der einen oder anderen Seite und dann wird es dogmatisch, ideologisch und falsch.
Ja, gut. Also jetzt
Ich würde
muss
da
ich
gerade ganz
natürlich,
kurz.
nachdem Frank natürlich die GWUP erwähnt hat, muss ich jetzt wenigstens zwei, drei Worte dazu sagen als ehemaliger Vorsitzender und mein Austritt wird ja auch erst zum Jahresende wirksam. Insofern bin ich auch noch Mitglied dieses Vereins. Also zunächst mal muss man sagen, Till Randolf Amelung ist natürlich kein Repräsentant der GWUP, der ist einfaches Mitglied, aber bedauerlich ist natürlich und hochproblematisch, dass der jetzige Vorsitzende ihm also noch diesen Winter irgendwie ausgiebig ein Forum geboten hat, um das auszubreiten und da auch nie irgendwie eine kritische Einordnung stattgefunden hat seitens des jetzigen Vorstands. Also das ist natürlich hochproblematisch. Wer sich in die Sache mal einlesen möchte, es gibt einen Blog, der hat jetzt nichts mit uns zu tun direkt, ist nichtsdestoweniger bei dem Thema hochgradig spannend und hat das sehr schön zusammengefasst, nennt sich dissoziationen.de. Und da findet man also einen Artikel über Till Randolph-Amelung und die Satanic Panic und auch noch mal ein paar andere Einordnungen dazu, was da in der GWUP gelaufen ist dazu. Und die kann man also durchaus als, falls jemand die Hintergründe dieser Geschichte nicht kennt, durchaus empfehlen, sich das mal durchzulesen. Also da sind die Sachen so ein bisschen aufgearbeitet von jemandem, der nicht mehr Mitglied der GWUP ist, schon länger.
Das war jetzt sehr fachspezifisch, aber Frank, du hattest ja gerade eben Wörter verwendet wie Mind Control und False Memory. Und das haben zwar viele, die unsere ersten beiden Folgen zu dem Thema geschaut oder gehört haben, wahrscheinlich schon gehört, das Wort oder die Wörter, die Fachausdrücke. Trotzdem fände ich es cool, wenn wir noch mal einmal kurz sagen, was die beiden Sachen überhaupt sind und was sie mit Satanic Panic zu tun haben. Kann
Mind
Frank
Control.
sein? Ja, genau.
Also Mind Control ist eine ausgedachte Idee und die heißt, dass es spezielle Techniken gibt, die zum Beispiel Satanisten oder irgendwelche anderen Täter mit Spezialwissen haben, die gezielt Persönlichkeitsabspaltung vornehmen können und die erlauben es quasi psychochirurgisch dann auf diese abgespaltenen Persönlichkeiten, wie bei einer multiplen Persönlichkeit, der früher multiplen Persönlichkeit, dass man wie dann Zugriff wie in der Fernsteuerung auf diese Anteile, von denen man selber nichts weiß, die man nicht erinnern kann, Zugriff nehmen kann und dann die Menschen wie fernsteuern kann. Das ist
Klingt nach
einfach
schlechtem Krimi aus den 60er
kruder,
Jahren irgendwie,
kruder,
ne?
kruder, kruder Unsinn, kruder Unsinn. Es ist insofern fatal, diese Vorstellung, weil die Menschen, denen man das eingeredet hat, das kann man sich ja gut vorstellen, natürlich kriegen die ganz besonders viel Angst. Das heißt, man führt sie in ein paranoides Klima hinein und die werden jetzt erst recht Angst haben und können dann, werden dann labilisiert dadurch. Das ist, wie gesagt, ein Teil dieser Verschwörungstheorie. Das gibt es mit Satan, ohne Satan, das gibt es mit Spezialnetzwerken. So. Die ganze False Memory-Thematik, die kennen ja natürlich alle hier sehr gut. Also wenn ich zwei, drei Stichworte dazu sagen kann, dann ist es so. Es gibt diese Studien, theoretische Studien zu False Memories, dass man die induzieren kann. Eileen Oberst hat eine hervorragende Studie dazu vorgelegt. Also wirklich, ich bin ganz Fan, methodisch toll gemacht, das ganze Ding. Und da kann man sagen, 30% der Menschen sind anfällig, sind nicht alle, aber 30% sind anfällig dafür, dass sie etwas glauben, was es gar nicht gegeben hat. Das Studiendesign ist im Grunde immer so, dass man die Eltern befragt und sagt, sag mir doch jetzt mal, zwei Geschichten. Eine Geschichte hat deine Tochter, dein Sohn tatsächlich erlebt, die andere ist falsch, hätte aber passiert sein können. Jetzt geht der die Geschichte sich hat erzählen lassen, geht jetzt zu dem anderen Untersucher, erzählt ihm beide Geschichten, A und B, eine stimmt, andere stimmt nicht. Und der nächste weiß gar nicht, welche stimmt, geht jetzt zu der Versuchsperson, erzählt beide Geschichten. Und da sieht man jetzt Folgendes: 30% glauben beide auch die falsche Geschichte und entwickeln jetzt aber 30% entwickeln dazu lebendige Erinnerungen zu etwas, was gar nicht stattgefunden hat. Das sind eben diese False Memories. Und nochmal 20% entwickeln sogenannte False Beliefs, also glauben das nur ohne Erinnerungen. Was ich immer interessant an dem Phänomen finde, dass diese 30%, die wir da sehen, ist ja auch eine gute Message, es sind nicht 100%, es sind 30%, dass die 30% ziemlich genau die Zahl auch ist, die man bei psychosoziologischen Studien findet, Menschen, die anfällig sind für Verschwörungstheorien. Das sind auch so 30% in Europa, in den USA sind es 50%, also bei uns sind es 30%. Und da sieht man, es sind nicht alle Menschen, aber es gibt doch viel mehr als über Einzelfälle hinaus Menschen, die anfällig sind dafür, dass sie Theorien übernehmen, bis hin, dass sie dann dazu Erinnerungen entwickeln und fest daran glauben, das tief in ihre Identität einarbeiten. Und da sind dann Therapien ja besonders vulnerabel, besondere Gefahrenzonen, wenn da jetzt Therapeuten sind, die selber so einen Glauben, eine Theorie haben und das jetzt in den Patienten hineinarbeiten. Und da sind wir dann voll in dem Thema von Fehlbehandlungen, manchmal Verschwörungstheorien. Es kann eine Verschwörungstheorie sein, es kann aber auch der Glaube sein. Ich rede dir einfach irgendwelche Traumata ein, die gar nicht stattgefunden haben. Und da gibt es, um es jetzt da abschließend zu sagen, da gibt es diese Studie zu den Fällen der False Memory Gesellschaft. Und da sieht man, dass dann 73% der, die dann falsche Beschuldigungen machen, 73% sind in Therapien gewesen. Und da haben eben Therapeuten, schlechte Therapeuten, haben da einen wesentlichen Anteil daran, dass es zu False Memories, falschen Erinnerungen, falschen Theorien über die Vergangenheit kommt, falschen vermeintlichen Traumata und damit Patienten und auch Drittpersonen geschädigt werden.
Wir hatten gerade die Frage im Chat, woher kommt denn der Unterschied in der Prozentzahlen zu den USA? Also wenn es um die Prozentzahlen zum Verschwörungsglauben geht, gehe ich davon aus, dass es tatsächlich mit der Art der Fragestellung zu tun hat, sicherlich auch ein bisschen mit der aktuellen politischen Situation. Wenn man sich ganz viele Studien zur Bereitschaft, Verschwörungen als Welterklärung anzugucken, und zum Glauben an unterschiedliche Verschwörungsvorstellungen ansieht, sieht man, dass es eigentlich in vielen Kulturen so um die 30, 25 bis 40%, würde ich sagen, sind, die daran glauben. Wenn natürlich sozusagen ein Verschwörungsglaube zur Staatsräson oder zum Inhalt einer großen Partei wird oder zur Selbstdefinition für eine große Gruppe, dann glauben mehr Leute zunächst mal an die Inhalte, allerdings nicht, weil sie grundsätzlich für Verschwörungsglauben offen sind, sondern weil sie beispielsweise den Kandidaten, der das verbreitet, ganz toll finden.
Ja, also man hat das untersucht in der Tat, weil das ja eine interessante Frage ist. Es spielt eine Rolle, dass das eine sehr polarisierte Gesellschaft ist und die also extrem in zwei letztlich Parallelwelten irgendwie beschallt wird und dort propagandistisch aufbereitet wird. Aber
Wir
man
haben auch,
geht auch
Entschuldigung, wir
davon.
haben auch in der arabischen Welt beispielsweise mit eine hohe Bereitschaft, antisemitische
Richtig,
Verschwörungsideologien zu glauben.
ja. Aber
Also
man
das
geht.
ist dann stärker politisch
Man
beeinflusst.
geht auch davon aus, dass es doch auch sowas wie Mentalitäten gibt und man geht auch davon aus, dass es auch eine Rolle spielt, ob in diesen Ländern tatsächlich Verschwörungen erlebt worden sind und dass das auch etwas ist, was triggern kann. Und das spielt für die USA ganz bestimmt eine Rolle. Also da reden wir von auch Diskriminierung, da reden wir von der ganzen Opioidkrise und anderen Sachen. Also das heißt, wenn Menschen solche ganz groß angelegten Dinge erleben, ganz breit erleben, die tatsächlich etwas Verschwörungsmäßiges, generalstabsmäßig Verdecktes haben, dann bringt das auch die Zahlen nach oben. Wahrscheinlich sind es alle diese Effekte, die da eine Rolle spielen.
Wenn ich vielleicht kurz, wir haben jetzt ja viel über die GWP geredet, trotzdem muss man ja fairerweise sagen, es findet sich auf der Startseite der GWP mittlerweile eine neue Broschüre zu diesem Thema, über das wir heute Abend reden, dass man da kostenlos downloaden kann. Der Autor Kai Funkschmidt ist ja heute Abend auch hier bei uns. Kai, wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Ich weiß deshalb, wegen sagen wir nur ganz vorsichtig, ohne ins Detail zu gehen. Die Broschüre war ja nicht originär für uns bestimmt. Ist das, kannst, darfst du erzählen, wie die bei uns gelandet ist und wie das zustande gekommen ist?
Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber es ist mir nie ein Geheimnis daraus gemacht worden. Also ich habe gearbeitet als wissenschaftlicher Referent bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen und habe dort auch eine Broschüre, eine Vorläufer oder ja so einen ersten Teil praktisch zu False Memory veröffentlicht als Herausgeber. Ich bin ja kein Experte dafür, sondern habe eine Fachtagung dokumentiert. Und die Kirche steht ja in der Kritik wegen der sexuellen Missbrauchgeschichten, nicht nur die katholische Kirche, auch die evangelische. Dadurch, dass sie viel Jugend- und Kinderarbeit macht, da sammeln sich natürlich auch immer Pädophile, eine Geschichte, die sie aufarbeitet. Und die Broschüre, die ich erarbeitet habe, da im Rahmen meiner Tätigkeit, da hatte die evangelische Kirche damals Sorgen, dass das zu schlechter Presse führen könnte. Man hat mir ausdrücklich mehrfach und von allen Seiten versichert, niemand hatte Zweifel an der wissenschaftlichen Zuverlässigkeit und dass ich sorgfältig gearbeitet hatte, dass ich das Thema kannte. Und das war überhaupt nicht die Frage. Es war allein die Frage, wie würden Journalisten darauf reagieren? Und das kann ich sogar nachvollziehen. Also die Kirche hat keine gute Presse in Deutschland. Ich glaube, das kann man sagen, selbst wenn man jetzt nicht kirchlich gebunden ist, muss man sagen, es gibt mehr Journalisten, die der Kirche gerne ans Schienbein treten, als solche, die sie hochloben würden, in der kirchlichen Presse vielleicht nicht, aber darüber hinaus. Insofern war die Sorge dort, dass man sich im Grunde da so einen Nebenschauplatz schafft, indem man an dieser Stelle was veröffentlicht und dass das die Arbeit der Aufarbeitungsstelle in der evangelischen Kirche behindern könnte durch das negative Feedback, das es geben könnte. Das war der Hintergrund. Ich war natürlich nicht damit einverstanden, viele andere auch nicht. Ich habe mich auch viele Leute kontaktiert und gesagt, wir waren dafür, dass es veröffentlicht wird. Aber die Klugheit hat es verhindert. Das Problem, ich bin dann natürlich froh, dass die GWOP, also letztlich bist du es ja gewesen, Bernd, der da auf mich zugekommen ist und hat gesagt, hast du die Arbeit jetzt nicht, willst du die nicht fertigstellen? Ich war so bei 90%. Und dann könnten wir das veröffentlichen. Das habe ich dann gerne angenommen. Bin auch froh, dass die GWOP es gemacht hat. Habe mich jetzt doch sehr gewundert in den letzten ein, zwei Monaten, dass Till Amelung da sich geäußert hat, der ja eigentlich jetzt, soweit ich erkennen konnte, keine tiefere Ahnung vom Thema hat, jedenfalls in dem, was er geschrieben hat. Das besteht ja eigentlich nur in so einem Raunen. Es könnte ja auch was dran sein, oder ich will ja nur mal fragen. Das ist die einfachste Art, Verschwörungstheorien zu streuen, dass man sagt, ich will ja nur mal fragen. Was mich gewundert hat, ist dann schon, dass dann auch offizielle Vertreter da nicht einen Riegel vorgeschoben, sondern im Grunde dann interviewartig die Sache befördert haben, indem sie eigentlich ein Interview geführt haben, das nur so Stichworte lieferte. Da weiß ich nicht genau, was dahinter steckt. Ich bin nach wie vor froh, dass die GWOP das herausgegeben hat und dass das da erscheint, weil das in der Öffentlichkeit
Also
schafft.
dahinter steckte zu dem Zeitpunkt im Wesentlichen, dass der gute Mensch auf Widerstand vom damaligen Vorstand, nämlich unter anderem Annika und mir, gestoßen ist und
Ja.
man eben Möglichkeiten versucht hat, dem damaligen Vorstand ans Bein zu pinkeln und dementsprechend jeder, der sich am damaligen Vorstand gerieben hat, natürlich sehr angenehm war, um das mal.
Okay, das sind interne Fragen. Bin da ja nicht drin. Ich bin auch nicht Mitglied der GWOP. Insofern will ich mich da jetzt nicht positionieren. Ich habe nur gesehen, dass ich mich gewundert habe, dass einerseits diese Broschüre, die, finde ich, so einen recht guten Überblick über das Thema gibt, veröffentlicht wurde. Und auf der anderen Seite dann halt dort Leute, die das, das sind ja nicht die aktivsten Vertreter. Also da muss man schon mal sagen, es gibt noch ganz andere Kaliber, die das verbreiten, aber die sich da im Grunde nicht eindeutig dagegen positionieren. Wo ich jetzt erwarten würde, die Skeptiker, wie ich sie kennengelernt habe, die müssten eindeutig gegen diese Verschwörungstheorie natürlich sich benehmen und da nicht so halbgare Sachen raushauen. Gleichzeitig muss ich sagen, mich ärgert natürlich auch, dass in der evangelischen Kirche die Aufarbeitungsstelle für sexuellen Missbrauch ebenfalls, und zwar immer unter Berufung auf die UBSKM-Positionierung, auch immer gesagt hat, ja, wir glauben schon, dass es diese rituelle Gewalt gibt. Man geht dann so ein bisschen zurück und sagt, ja, wir glauben nicht internationale Satanisten und Eliten und so. Das ist alles ein bisschen kleiner. Da kann ich nur sagen, also eine Verschwörungstheorie bleibt eine Verschwörungstheorie, wenn ich sage, sie ist nicht international, sondern national, aber keinerlei Belege dafür liefern kann. Also da gibt es Institutionen, von denen ich an und für sich viel halte und auch deren Kompetenz man im Grunde jetzt nicht in Frage stellen will grundsätzlich. Und auch das Anliegen der Aufarbeitungsstelle für sexuelle Gewalt in der Kirche, man, deren Anliegen wird niemand jetzt grundsätzlich ablehnen. Das wäre Quatsch. Aber dass die sich dann sozusagen auf einer anderen Schiene an dieser rituellen Gewaltsache da sich zum Mithelfer oder Verbreiter machen, und das ist ärgerlich, weil sie im Grunde ihrem eigentlichen Thema schaden. Und sie lassen eine bestimmte Opfergruppe, also die Therapieopfer, die Fehltherapieopfer, im Stich. Und das war immer das Argument, das ich versucht habe, stark zu machen. Ich habe gesagt, ihr könnt doch nicht vor lauter Blindheit, weil ihr die einen Opfer, die Betroffenen, im Blick habt und einfach nur sagen, ich stehe an der Seite der Betroffenen. Und deswegen glaube ich diese rituelle Gewalt. Dann sage ich, nein, du stehst an der Seite von bestimmten Betroffenen, nämlich denen von sexuellem Missbrauch. Aber du lässt andere Opfer deswegen im Stich oder Betroffene im Stich, die eben nicht so eine gute Lobby haben, die auf die keiner schaut. Das sind die Fehltherapieopfer. Und die haben es auch schwer, Gehör zu finden. Die haben es auch, weil darüber kaum was bekannt wird. Also im Grunde ist das Anliegen, würde ich sagen, dass man, dass beide Institutionen, die evangelische Kirche, diese Aufarbeitungsstelle, aber auch die GWOP, im Grunde rigoroser sein müssten in ihr Herangehen an das Ganze, dann würden sie sicherlich auch die rituelle Gewalt anders einschätzen.
Ich habe eine
Richtig.
Frage an
Ja.
Lydia. Was passiert denn mit jemandem, der falsch behandelt wird oder der so therapiert wird, dass ihm falsche Erinnerungen in den Sinn kommen und sich dann anders traumatisiert oder was auch immer? Also was passiert da?
Da
Wir
müssen
hatten
wir von
ja.
Bianca auch nochmal zuhören, ne? Denn also Bianca hat da wirklich was Tolles drüber.
Genau. Da wollte ich gerade drauf hin, denn Bianca hat ja genau so eine Betroffene dann auch zu Wort kommen lassen in ihrer sehr guten Abhandlung, auf die wir, glaube ich, schon die letzten Male hingewiesen haben. Zersplitterung nach Therapie. Darunter findet man das und das ist auf der Seite der Sekteninfo NRW. Und da ist es ja auch sehr eindrücklich, wie geschildert wurde, dass die Person ja wirklich rapide auch psychisch abgebaut hat, weil sie glaubte, sie könnte sich nicht mehr vertrauen. Stell dir vor, dir wird gesagt, du kannst nicht wissen, ob du plötzlich eine andere Person bist und Dinge tust als diese andere Person, die du nie tun würdest. Du kannst nichts, was du fühlst, nichts, was du denkst, ist sicher. Du kannst dir selber nicht vertrauen. Und stell dir mal vor, was das für eine unglaubliche Erschütterung ist und was für eine Angst das erzeugt. Und dann heißt es ja auch, jede Person da draußen könnte zu dieser ominösen Tätergruppe gehören und könnte mit irgendeinem Auslösereiz, sei es irgendwie ein Musikstück, das aus einem Autofenster gerade zu hören ist, kann dich sozusagen umschalten. Das heißt, überleg dir mal, was für eine beängstigende Lebensrealität das ist und du kannst niemandem vertrauen und dann wird halt gesagt, die einzigen Menschen, denen du letztendlich ja vertrauen könntest, wären die Menschen, die professionell damit arbeiten. Und das heißt, du wirst ja auch isoliert. Du wirst isoliert in diese Gruppe von Menschen, die das vertreten. Und dir wird gesagt, jede andere Person könnte potenziell zu den gefährlichen Menschen gehören. Und ich meine, das ist ein Zustand, in dem sollten Menschen nicht leben. Und schon gar nicht Menschen, die mit einem Problem, das sie behandeln möchten, zu einer Therapie gehen, in der sie natürlich guten Glaubens sind, dass ihnen dort geholfen wird. Und wenn dann so ein Narrativ wirklich ihnen vermittelt wird und sie das wirklich glauben, dann kann sich, glaube ich, jeder Mensch vorstellen, wie sehr das diesen Menschen schadet. Wenn man sich einfach kurz vorstellt, wie wäre das, wenn du denken würdest, ich kann mir selber nicht vertrauen, ich kann niemandem da draußen vertrauen, ich kann meinen Erinnerungen nicht vertrauen und ich kann nicht wissen, ob ich gleich losgehe und irgendwo bei einem satanischen Ritual ein Baby schlachte. Das ist jetzt keine Übertreibung, das gehört ja oftmals zu dem harten Kern dieser Geschichten. Auch wenn diese Aspekte inzwischen nicht mehr so öffentlich erzählt werden, wissen wir in der Literatur, die es dazu gibt, ich habe ja die ganze Literatur auch hier, dass diese Dinge ja auch genauso dann geschildert werden. Und von daher ist, glaube ich, der Schaden, den das anrichtet bei Menschen, sehr, sehr offensichtlich, wenn man sich diese Situation vorstellt. Weiß nicht, ja.
Bianca, kurz bevor du darauf eingehst, auch eine ganz akute Frage aus dem Chat, wo ich glaube, dass da noch ein Missverständnis vorliegt. Da kam nämlich die Aussage, also verstehe ich das gerade, dass es die DIS laut euch nicht gibt, also gar nicht gibt. Frank, vielleicht
Also,
kannst
ja,
du.
mache ich vielleicht gleich zwei, drei Aspekte und komme dann gleich zu DIS auch noch. Und ich will nochmal anfangen bei dem Begriff der rituellen Gewalt. Und nicht alle Menschen, die sagen, es gibt rituelle Gewalt, sind Verschwörungstheoretiker. Da würden wir es uns also viel zu einfach machen und das viel zu plakativ machen. Weil es gibt natürlich Traumatherapeuten, die hören die real Dinge, die geschehen sind, die schrecklichsten Dinge. Und die sind dadurch geprägt. Und es gibt natürlich rituelle Elemente, in zum Beispiel der Kinderprostitution und in ganz fürchterlichen sexuellen Missbrauchshandlungen, wo einzelne Elemente rituell aussehen. Ich habe es, glaube ich, schon beim letzten Mal gesagt, aber wenn man es quick and dirty sagt, dann sind Sexualstraftaten immer bedingt. Entweder es geht um Geld, um Sex oder Macht oder um eine Kombination von diesen Dingen. Es geht nicht, und das ist bislang nicht nachgewiesen, es geht nicht um die Verwirklichung irgendeiner Weltanschauung durch den sexuellen Missbrauch, um einen ideologischen Grund. Und das ist das Verwirrliche an dem Begriff der rituellen Gewalt, weil darunter sich unterschiedliche Phänomene sammeln. Und die scharfe Grenze ist die, es gibt nicht den ideologisch, rein ideologisch motivierten Missbrauch. Es gibt, wie gesagt, Geld macht Sex. Und da gibt es die verrückte Sachen, die man vielleicht dann, von denen man dann sagt, ah, das ist doch rituell. Und diese klare Unterscheidung, die führt, glaube ich, zu Verwirrungen, weil dann Traumatherapeuten in ihren Therapien auch Menschen haben, die die grausamsten, schrecklichsten Dinge erlebt haben, die es selbstverständlich gibt. Ich möchte auch gerne noch was zu Kai sagen. Das hat, er hat das ja sehr gut auf den Punkt gebracht, dass es wirklich, und ich kann das persönlich sagen, ich bin total allergisch dagegen, wenn es quasi Opfer gibt, die in die eigene Theorie passen, sozusagen angenehme Opfer und andere Opfer nicht. Und wenn man dann die anderen Opfer, die nicht in die eigene Ideologie und Theorie passen, dann über die Klinge springen lässt. Und das ist ja das, was er beschrieben hat, dass man sagt, wir sind für die einen Opfer zuständig und da passen uns in die Theorie die anderen nicht, die Fehlbehandelten. Und ich ergänze jetzt hier noch, um die auch zu nennen, die Falschbeschuldigten, die wirklich Opfer sind, die passen nicht, die lassen wir die Klinge springen. Und das ist auch eine ganz starke Motivation von mir zu sagen, wenn wir für Opfer uns einsetzen, dann setzen wir uns für alle Opfer ein und nicht nur für die Opfer, die unserer Theorie, unserer Ideologie oder unserer Bequemlichkeit dienen. Das dürfen wir nicht machen. Dann würde ich gerne einen praktischen Aspekt noch sagen zu der Frage, wie geht es denn den Menschen, die in so Fehltherapien sind? Und ich habe gerade heute Morgen, habe ich mit einer Betroffenen lange gesprochen. Und das, was Lydia gesagt hat, das stimmt alles. Aber was auch stimmt, ist, das sind Menschen, wenn die sich da rausbewegen aus der Therapie, mit Hilfe oder ohne Hilfe, es ist wie ein Sektenausstieg. Und das hat auch, das ist ganz, ganz schwierig. Und das sind sehr differenzierte, die Frau, mit der ich heute gesprochen habe, ist eine sehr intelligente Person, die das mit dem Kopf alles versteht. Und dann ist es vielleicht auch so etwas, dass man sich vielleicht schämt und sagt, wieso bin ich darauf reingefallen? Also man muss das wirklich verarbeiten. Und da komme ich jetzt zu einer Forderung oder zu einer Bitte auch an alle, die da was zu beitragen können. Diese Menschen im Moment haben kein Versorgungsangebot. Die stehen alleine oft da, weil sie von Therapeuten nicht übernommen werden, weil man das Thema nicht angreifen will. Und die haben ein Recht oder wir haben sogar die Pflicht, dass wir diese Menschen unterstützen, weil die brauchen eine Begleitung, dass sie sich da rausarbeiten können. Und das sind ganz, ganz, würde ich sagen, also intelligente, ganz fähige Menschen drunter. Aber die lassen wir im Moment von den Institutionen im Regen stehen und das geht nicht. Und da muss man sich für eine Versorgung dieser durch Therapie geschädigten Menschen einsetzen. Komme ich zum Schluss zu DIS. Ich habe das Video, was ich vor 3 Jahren gemacht habe, da habe ich noch gesagt, und es war so, aber nur so halb überzeugt, da habe ich gesagt, es mag in seltenen Fällen, mag es das geben, dass als Überlebensreaktion es sowas wie eine DIS gibt. Ich war auch damals nur halb überzeugt. Ich habe es auch deswegen vielleicht ein bisschen gesagt, weil ich die Baustelle nicht auch noch direkt aufmachen wollte. Heute, ein paar Jahre später, ich habe viele Fälle gesehen, ich habe mir die Studien angesehen, ich bin davon überzeugt, die DIS im Sinne von strukturell abgespaltene Persönlichkeiten, die ihr Eigenleben führen, von denen sozusagen richtig abgespaltene Persönlichkeiten, das gibt es nicht. Das ist eine falsche Idee. Was es gibt jede Menge Phänomene von traumatisierten Menschen, die können dissoziieren, die können Dinge vergessen, die können wie in einer Schockreaktion, wie man das kennt, ist man auch nicht im Vollbesitz der geistigen Kräfte. Das gibt es alles. Ich bin aber überzeugt davon, es gibt die DIS als solche, gibt es nicht. Und ich habe viele Fälle jetzt gesehen und in keinem einzigen Fall war die Diagnose richtig, sondern es waren andere Symptome, es waren Dissoziationen, es waren Traumafolgestörungen, ganz viele Dinge, aber nicht irgendwelche abgespaltenen Unterpersönlichkeiten, die ein Eigenleben führen. Das ist eine Idee, auch wenn man die Studien ansieht, die sind immer so, das haben sich Therapeuten ausgedacht und das kann man gut in Patienten dann hineinprojizieren, aber es ist eine schlechte Idee.
Ich denke, an der Stelle müssen wir kurz was einfügen. Frank, ich weiß nicht, du hast gesagt, du hast einige oder viele dieser Fälle gesehen. Wir haben ja im Moment eine selbstdefinierte Betroffene, die ein Buch geschrieben hat, die im Moment in sämtlichen Talkshows in Deutschland unterwegs ist. Magst du, es ist natürlich schwierig, wenn man es nur vom Fernsehen oder so kennt, traust du dir zu, darüber ein Urteil abzugeben, was diese junge Dame da aufführt?
Ich kann das zu wenig sagen. Ich kann sagen, ich habe im Internet, ich habe Reportagen gesehen, ich habe sozusagen Inszenierungen von DIS gesehen, wo ich ganz klar sagen würde, ich weiß nicht, ob wir da jetzt von derselben Person sprechen, deswegen sage ich, kann ich das nicht genau sagen. Aber ich habe eine Reportage gesehen, ich glaube, ZDF war es, wo ich sage, das ist etwas anderes. Das ist zum Teil inszeniert und gespielt. Und wir haben ja das Problem, das haben wir sowieso mit Social Media, mit Internet. Wir haben mal gesagt, das ist die Demokratisierung von Informationen. Wir werden alle schlauer. Es ist ein Feld für jeden Unsinn, den man vertreten kann, wo man ganz viele Follower haben kann, wo man Blasen aufmachen kann. Und das triggert das ganze Thema von falschen False Memories, von DIS, was eine Modediagnose ist, wo viele das fast so ihre DIS dann zelebrieren. Es hat einen identitätsstiftenden Teil. Und das ist ein großer Trigger für dieses Phänomen. Und das sehen wir ja im Internet, Social Media sowieso. Da können solche Tendenzen sehr stark verstärkt werden. Und ich plädiere ja dafür zu sagen, wir müssen sauber sein, wir müssen die Symptome genau erkennen. Und für mich hat das, ich kann es nur sagen, hat da gar keinen Stellenwert. Was nicht heißt, dass es unterschiedlichste Symptome auch im dissoziativen Bereich gibt. Das ist was anderes.
Ich
Danke,
würde
eine
dazu jetzt
Frage.
gerne die Bianca noch hören.
Ja, genau. Gleich noch eine Frage, vielleicht aber erst Bianca.
Ich glaube, es ist schon ziemlich viel gesagt worden, seitdem ich, also vor 10 Minuten mal oder eine Viertelstunde, keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht mehr, die Zeit rennt. Ich hatte noch einen Punkt zur Historie. Das ist jetzt aber, wie gesagt, eigentlich schon lange her, aber ich würde es gerne noch mal anbringen, dass er die Frau, die Protagonistin hier in Deutschland, die das ganze Thema erst in den deutschsprachigen Raum gebracht hat, Frau Michaela Huber, tatsächlich im feministischen Bereich sehr, sehr aktiv war und dass es deswegen tatsächlich so diese Hypothese nochmal stärken könnte. Und unter anderem hat sie auch schlimme Bücher aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, wo es halt um Vaginalverstümmelungen bei afrikanischen Mädchen geht. Und allein, wo ich dann einige Abschnitte davon gelesen habe, das ist furchtbar zu lesen. Und das gibt es natürlich. Und wenn ich mir schon vorstelle, dass man sich damit jetzt so auseinandersetzt und das übersetzen muss, das war für mich so damals, wo ich dann auch gesehen habe, okay, da ist wirklich auch, sie hat das alles gelesen, sie hat das alles übersetzen müssen und hat sich dann sehr stark mit diesem Thema beschäftigt und könnte auch so eine weitere Erklärung sein, warum sie sich so stark gemacht hat und das in den deutschsprachigen Raum gebracht hat. Und sie war genau zu dieser Zeit der Satanic Panic halt im amerikanischsprachigen Raum unterwegs und hat Übersetzungen gemacht. Genau, ansonsten mit der DIS dazu muss ich sagen, dass ich einfach nicht im Forschungsfeld unterwegs bin und auch kein Psychiater bin, Psychiaterin bin und das nicht so beurteilen kann. Aber natürlich sehe ich auch, und das kann ich schon beurteilen, diesen ganz großen Druck, diesen ganz großen Leidensdruck von Menschen, die eine Fehltherapie erhalten haben und die dann einfach nicht mehr unterkommen. Und ein großes Problem ist, dass man kein Vertrauen mehr hat in die Therapie, wie denn auch, ja. Also ich habe da eine Fehltherapie erhalten und wenn diese Personen es dann schaffen, sich wieder aufzuraffen und zu sagen, okay, ich versuche jetzt nochmal über dieses wirkliche Trauma, was ja in den meisten Fällen auch einfach vorliegt, ja, das ist ja auch ganz klar. wenn ich das nochmal angehen möchte und möchte da jetzt eine vernünftige Therapie machen, dann stößt man auch sehr häufig auf TherapeutInnen, die dann sagen, das traue ich mir nicht zu, oh, sie hat eine Therapieschädigung, das kann ich gar nicht aufarbeiten, das kann ich gar nicht leisten. Oder was ja noch viel schlimmer ist, dass ihnen dann nicht geglaubt wird, dass sie eine Fehltherapie erhalten haben. Das finde ich auch ganz tragisch und da würde ich auch gerne eine Lanze für brechen. Also für diese Betroffenen, und das kenne ich ja auch aus dem Bereich von konfliktträchtigen Gemeinschaften, die Menschen brauchen einfach extreme Unterstützung. Und da ist es halt nochmal schlimmer, weil ich ja schon einmal diesen Vertrauensweg gegangen bin und diese Therapie gesucht habe. Und das jetzt nochmal zu tun, und wir wissen ja auch, wie schwer es ist, überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen. Und dann mit diesem Thema, also es ist wirklich doppelt strafend.
Muss da wirklich drei Ausrufezeichen hinter die Aussage nochmal machen und hinter das Votum. Ich kann das wirklich nur bestätigen. Und es gibt Betroffene dann, die gehen in Therapien und dann sagen die Therapeuten, ja, aber darüber dürfen sie nicht reden in der Therapie. Es gibt welche, die diese Patienten dann ablehnen. Das ist wirklich total falsch. Und was diese Patienten, Patientinnen brauchen, die brauchen vor allem Therapeuten, die sowas wie gesunden Menschenverstand haben, die sehr an der Realität arbeiten, diese Menschen mehr in die Realität reinbringen. Und wir haben wirklich ein Versorgungsdefizit. Ich kann das nur sehr bestärken, das Votum. Wir müssen uns um diese Menschen kümmern.
Ich
Hast du
würde
ein,
gerne
ja.
oh, verzeih mir, Julia, nur zu, bitte.
Ich habe nur eine Frage, Frank. Also die eine kurze Sache, sonst vergesse ich das. Es gibt von der New York Times ein YouTube-Video vom Retro-Report, also wo die rückblickend auf historische Ereignisse nochmal schauen. Und zwar mit dem Titel Sybil, a Brilliant Hysteric. Und da geht es um den sehr bekannten US-amerikanischen Fall einer Frau, deren Leben dann als Buch veröffentlicht wurde unter dem Titel Sybil. Und da wird auch ein Mann interviewt, der auch an den DSM-Kriterien der dissoziativen Identitätsstörung, also an der Entwicklung, damit beteiligt war. Frank, kennst du dieses Video?
Das Video kenne ich nicht, nein.
Okay. Und er versucht sehr, sehr kurz zu erklären, wieso auch die Diagnose von multiple Persönlichkeitsstörungen zu dissoziative Identitätsstörung verändert wurde und dass er gesagt hat, dass es ja eben eine Störung einer Identität ist. Und er sagt zum Beispiel in dem Video, dass halt die unterschiedlichen Persönlichkeitszustände die Menschen, die nicht traumatisiert seien, kennen würden, so wie auf der Arbeit im Büro bist du in einem anderen Zustand und verhältst dich auch anders, als wenn du abends auf einer Party bist mit guten Freunden. Und er versucht so ein bisschen, also in dem Retro-Report, das kann man sich ja selber anschauen, zu argumentieren, dass diese unterschiedlichen Zustände da eben stärker seien und dann auch mit eben dissoziativen zum Beispiel Erinnerungsschwierigkeiten und allem, was dazu gehört, einhergehen würden. Und er hat aber gesagt, dass er das Ganze so interpretiert, also ich kann ihn jetzt nur hier zitieren, dass er sagt, es ist nicht mehr als eine komplette Persönlichkeit, sondern es ist eben eine Persönlichkeit, die in ihren Zuständen quasi Schwierigkeiten hat, diese in sich, in ihrem Gesamtbild für sich zu verbinden, in ihrer Wahrnehmung. So habe ich ihn verstanden. Das ist also, würdest du sagen, das ist ungefähr das,
Ja, das kann ich
was du auch.
komplett unterschreiben. Genauso sehe ich das auch. Es sind unterschiedliche Zustände, die akzentuiert sind, verglichen mit dem, was du beschrieben hast, was Menschen ja sowieso kennen. In einer bestimmten Situation ist man anders, ist man vielleicht mal zurückversetzt in was Kindliches, in ein kindliches Gefühl, es wird etwas ausgelöst. All das finden wir da natürlich auch. Aber es überschreitet nicht die Schwelle. Es wird jetzt unterteilt in unterschiedliche strukturell abgespaltene Persönlichkeiten. Und deswegen, die Definition finde ich super, genauso sehe ich es auch. Und da gibt es viel, und das ist auch richtig, dass man das dann gut beschreibt. Aber die Person als solche, als Identität, als Klammer, die kann noch so fragmentiert sein, die kann noch so in bestimmten Entwicklungsstadien, ich sag mal, vielleicht stecken geblieben sein und wieder zurückgeworfen werden. All das gibt es, aber es sind nicht unterschiedliche Teilpersönlichkeiten, die strukturell unterschieden sind. Das ist genau der Punkt. Da wird die rote Linie überschritten und das gibt es nicht.
Ich würde gerne noch, Frank, du hast eben gesagt, nicht jeder, der von ritueller Gewalt redet, ist ein Verschwörungstheoretiker. Das ist richtig. Deshalb sagen wir auch nicht rituelle Gewalt Verschwörungstheorie, sondern in Anlehnung an Biancas Wortschöpfung, rituelle Gewalt Mind Control. Also es gibt unverzichtbare Elemente, von denen wir reden. Trotzdem hast du natürlich völlig recht, was rituelle Gewalt ist. Es gibt über 20 kursierende Definitionen. Kai, wir haben schon beim Skeptical drüber gesprochen. Man hat so den Eindruck, definieren das jedes Jahr sich so zurecht, dass es möglichst in ihr Konstrukt reinpasst. Und jetzt so die aktuellste Definition von der UBSKM ist ja Alles ist rituelle Gewalt, was einen ideologischen Hintergrund hat. Und dafür haben wir jetzt ja eigentlich eine Expertin hier sitzen. OCG ist bekannt, erstmals einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden, ja durch diese Züchtigungsgeschichten, dass es sogar eine Anleitung dafür gibt, wie Eltern ihre Kinder zu züchtigen haben. Da gibt es eine Ideologie, es gibt Gewalt dahinter. Ist das rituelle Gewalt?
Also ich würde mich ein bisschen wehren dagegen, dass das rituelle Gewalt ist, weil die Kindererziehung, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Sinn und Zweck ist, dass die Kinder sich den Eltern unterordnen. Also immer, die Kinder ordnen sich den Eltern und dann als dem Herrn. Und wenn man sich den Eltern oder die Ehefrauen, den Ehemännern nicht unterordnet, dann kann man quasi auch nicht Gott gehorchen. Und wie die Eltern das schaffen, diese Kinder in Unterordnung zu kriegen, da haben die ein ganzes Arsenal an Möglichkeiten. Dieses plakative Kinder züchtigen, ist da ein Element davon. Die anderen Elemente sind nicht weniger schlimm. Das ist psychische Misshandlung dann. Die Kinder werden teilweise massiv unter Druck gesetzt. Aber das Ganze findet jetzt nicht in dem Kontext statt. Ja gut, in gewisser Weise ist der Kontext diese Unterwerfung, diese Kapitulation, diese Aufgabe des eigenen Willens und diese Unterwerfung unter eine höhere Instanz quasi. Aber ob man da jetzt einsteigen will mit dem Begriff rituelle Gewalt, der so vorgeprägt ist über die sexualisierte Schiene, weiß ich nicht, wie sinnvoll das wäre. Natürlich ist das Ganze, die ganze Kindererziehung ist Ideologie geprägt, aber es gibt jetzt nicht
Und sie ist
diesen
gewalttätig.
Ritus. Ja. Die ist gewalttätig, die Kindererziehung ist gewalttätig, diese ganze Betreuungsschiene, das ist gewalttätig. Es wird in der OCG Gewalt auf viele Arten ausgeübt, sowohl Erwachsenen als auch Kindern gegenüber. Also Gewalt ist ein ganz zentrales Element der Menschenbearbeitung, sowohl Kindern als auch Erwachsenen gegenüber. Es wird soziale Gewalt ausgeübt. Es werden Gruppenkonstellationen sowohl Kindern gegenüber als auch Erwachsenen gegenüber. Es werden Gruppenkonstellationen etabliert, wo dann der eine, der jetzt ausersehen ist, dass er da jetzt momentan das schwarze Schaf ist, dazu gezwungen wird oder gezwungen werden soll, irgendwelche komischen Dinge zuzugeben. Wenn er das nicht tut, wird es ganz, ganz schwierig. Aber wie gesagt, also dann eskaliert die Gewalt, muss man wirklich sagen. Kindern gegenüber dann wirklich in Prügeln in aller Regel, in anderen Bestrafungen. Also mir ist einmal zu Ohren gekommen, dass ein Jugendlicher, der zuerst ausgestiegen war, der wirklich über Wochen dann quasi bei Wasser und Brot in seinem Zimmer verharren sollte, bis er dann wirklich einsieht, wie übel, wie schlimm und so weiter und so fort, der ist zunächst ausgestiegen und ist Jahre später zurückgekommen. Das ist wirklich, das sind ganz, ganz tragische Geschichten. Wie gesagt, findet sehr, sehr viel Gewalt statt. Es ist wirklich eine totalitäre Herrschaftsform, die da ausgeübt wird, das Ganze verbrämt mit Liebe und wir tun ja alle was gemeinsam und wir wirken das Gute und wir sind ein Organismus. Natürlich ist der Einzelne ja eingebettet, die Kinder sind eingebettet, es gibt Strukturen, die wissen, was von ihnen erwartet wird, aber das hat viele, viele Facetten. Aber wie gesagt, für mich ist dieser Begriff rituelle Gewalt zu sehr besetzt mit diesen ganzen Vordefinitionen. Und von daher würde ich das nicht so sehen.
Also warum ich die Frage gestellt habe, ist natürlich die, was Kai eben schon angedeutet hat. Die UBSKM behauptet natürlich oder der Betroffenenrat und andere, das sei alles falsch, was wir sagen. Es gäbe ja ganz viele Beweise für rituelle Gewalt. Es gäbe ganz viele Gruppen, in denen rituelle Gewalt ausgeübt wird. Ja, Kai, das mag schon sein, aber nur, wenn man sich das jedes Jahr neu so zusammen definiert, wie man es halt braucht. Und die ganzen kritischen Elemente, die widerlegt sind oder die Frank eben geschildert hat, die gar nicht möglich sind, einfach aus der Definition verschweigt.
Also man kann beobachten, dass im Laufe der Jahre, dass die Bezeichnung sich ständig geändert hat.
Also in den 80er Jahren begann das als Satanic Ritual Abuse. Das ist wörtlich satanisch ritueller Missbrauch. Dann wurde es satanisch rituelle Gewalt. Das kommt auch, ist auch schon relativ alt. Dann fiel irgendwann das satanisch raus. Das war in den 2000er, 2010er Jahren. Und zwar deswegen, weil bei Satanismus viele Leute auch in der Öffentlichkeit, auch schon Journalisten, erstmal hellhörig werden und denken, Moment, das ist jetzt aber, das klingt schon so danach Verschwörungstheorie. Und so hat sich, also ich habe jetzt nicht mehr die Zahlen, aber es ging also ständig, änderte sich die Bezeichnung. Momentan redet man vom organisierten sexuellen Gewalt. Ja, das ist so allgemein. Also jeder weiß, dass es organisierte sexuelle Gewalt gibt. Es gibt organisierte Verbrecherbanden, die Kinderpornografie herstellen. Also es gibt das auch in dem Sinne rituell, in dem Sinne, dass wenn der Missbrauch jeden Dienstagnachmittag passiert, wenn die Mutter auf Arbeit ist und dann kommt der Vater und missbraucht das Kind, das ist ja so, auch sozusagen rituell, insofern als es sich immer wiederholt im gleichen Schema. Aber ich glaube, dass diese ständige Bezeichnungsveränderung, eigentlich ist das so ein, sozusagen ein Moving Target, da will sich die Bewegung, die dahinter steckt, also Michaela Huber und Co., aus der Schusslinie nehmen, indem sie neue Worte erfinden, die so allgemein sind, dass jeder sagt, was kann man denn dagegen Zweifel anbringen? Nur intern wird dann nach wie vor mit den ganzen Narrativen gearbeitet und die ganzen Elemente, die dazugehören. Also die Elemente sind dann eben, dass es da ideologische Gruppen gibt, die aus ideologischen Gründen den Missbrauch begehen. Nicht in einer Sekte, wo Kindesmissbrauch stattfindet, sondern der Missbrauch findet aus einer ideologisch weltanschaulichen Begründung heraus genau deswegen statt. Dann diese Sachen mit dissoziativer Identitätsstörung, die Sachen mit der falschen, mit der verdrängten Erinnerung, die dann wiedererlangt wurde, die Mind Control, das sind alles Elemente, die dazugehören. Ein letztes Element, das man noch nennen muss, ist immer der anhaltende Täterkontakt. Der wird ermöglicht durch die Dissoziation. Das heißt, angeblich, das hat zum Beispiel Per Briegender in Hamburg bei seiner Studie herausgefunden, wenn ich es richtig erinnere, zwei Drittel, oder also jedenfalls deutlich über die Hälfte der Opfer geben an, sie hätten, der Therapeutinnen und Opfer geben an, sie hätten nach wie vor Täterkontakt. Während der Therapie gehen die also in abgespaltene Persönlichkeits am Wochenende hin, lassen sich missbrauchen, switchen dann zurück in die ursprüngliche Alltagspersönlichkeit und vergessen alles, was passiert ist. Das ist ganz konstitutiver Teil dieser Theorie. Der Witz ist, in der Öffentlichkeit und das, was das UBSKM heute verbreitet, wird diese Teile, die werden nicht groß herausgestellt. Das hält man heute relativ stark unter der Decke. Auch das Wort Satanismus kommt nicht mehr vor. Aber intern, wenn man dann zu den Fortbildungen hingeht oder bei internen Veranstaltungen, was wir eben gelegentlich mal gemacht haben, dann ist das innerhalb von einer Viertelstunde, reden die Leute dann doch davon. Auch dass das Per Briegen herausgefunden hat, zwei Drittel der Opfer mindestens geben an, dass es im satanistischen Kontext geschehen sei. Das heißt, wenn mir einer sagt, ich meine mit ritueller Gewalt gar nicht satanistische Elitenverschwörungen, die weltweit sind, dann mag das sein, dass er betreffend, das sollte man ein anderes Wort verwenden, weil er mich mit dem Wort im Grunde dieses ganze Narrativ mitgekauft und mitverteidigt hat. Und das ist das Problem. Also im Grunde ist das eine sehr erfolgreiche Camouflage, die durch die ständige Bezeichnungsänderung stattfindet, weil viele Leute, die sich nicht intensiver mit der ganzen Theorie beschäftigen, denken, naja, also rituell und organisierten Kindesmissbrauch, den gibt es, also wird doch was da dran sein an der rituellen Gewalt und gar nicht merken, dass der Begriff im Grunde ein ganz anderes, einen ganz anderen Inhalt hat. Und ich glaube, das passiert relativ viel. Insofern stimme ich Frank zu. Nicht jeder, der das Wort rituelle Gewalt im Munde führt und sagt, das gibt es, ist schon selbst ein Verschwörungstheoretiker, sondern oft ist da Ahnungslosigkeit dabei.
Ja, ich
An
glaube, die
dieser
Diskussion, glaub ich finde, die Diskussion zeigt sehr schön, dass der Begriff rituelle Gewalt einfach ein schlechter Begriff ist. Und das zeigt schon, dass er unterschiedlich für unterschiedliche Interpretationen offen ist, dass man unterschiedliche Sachen darunter verstehen kann. Da merkt man, rituelle Gewalt erklärt nicht viel als Begriff. Und er verhindert eher, dass wir die scharfen Trennungen machen. Und wenn man die Trennung macht, muss man sagen, es gibt kommerzielle sexuelle Ausbeutung. Und da gibt es schlimmste Sachen. So. Es gibt vielleicht rituelle Requisiten in bestimmten Missbrauch. Es gibt auch organisierten Missbrauch. Das sind dann aber nicht Hunderte, das sind dann meistens zwei, drei, vier, fünf Täter. Es gibt im Internet Täter, die sich vernetzen. Das ist dann eine organisierte Form von Missbrauch. Und der Begriff rituelle Gewalt, der so quasi so eine Blase darüber legt, der verhindert eigentlich, dass man das schärft und klärt und diese wichtigen Unterscheidungen macht. Und da ist, glaube ich, richtig zu sagen, warum macht man das? Warum bleibt man bei dem Begriff? Weil unter diesem Schutzschirm dann eben auch alle möglichen obskuren Vorstellungen weiterhin Platz finden. Und das ist nicht gut.
Deswegen hatte ich auch damals diesen Begriff gewählt, ne, weil ich genau vor dieser Herausforderung stand, 2019. Wie benennt man das
Genau.
Kind und kann kann dann aber trotzdem differenzieren und nicht direkt sagen, rituelle Gewalt gibt es per se nicht.
Genau.
Und genau, dadurch kam dieser Zusatz dann tatsächlich zustande.
Es wird ja aber
Deswegen
genau.
habe ich in meiner Broschüre genau deinen Begriff immer übernommen, Bianca. Ich habe immer von ritueller Gewalt Mind-Control-Theorie gesprochen, weil das präziser ist und weil das ein wesentliches Element beschreibt, was die Verschwörungstheorie im Grunde erst so richtig sichtbar macht.
An dieser Stelle noch kurz, weil das Problem ist eben, dass das Konstrukt ständig mit vielen Aspekten auch mal so ein bisschen hier und da verändert wird. Haben wir ja festgestellt, dass dann irgendwann nicht mehr von den satanischen Gruppen, sondern von Kulten, also abstrakte Kulte, die Rede war. Das sah man ja bei der Z-Reportage, wo eine Protagonistin, die früher in einer Reportage von satanischem Missbrauch sprach, dann nur noch von einem Kult sprach, ohne das dann zu spezifizieren. Und dass dann immer wieder diese kleinen Elemente ausgetauscht werden. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass das Wort Satanic Ritual Abuse ja nun mal der Ursprung ist von dem Wort Ritual Abuse, das dann in den deutschsprachigen Raum kam und dann eben der Vorläufer wurde des Wortes rituelle Gewalt. Also wenn man sich einfach anschaut, wie die Geschichte ist der Entstehung dieses Konzeptes, dann ist halt auch das schon ein Problem, weil das Konzept ja schon ursprünglich auch genau das war, wovon wir hier auch reden. Und noch eine Sache, weil mir eben aufgefallen ist, dass es immer wieder diese kleinen Veränderungen gibt. Zum Beispiel ist eine neue Veränderung, die mir untergekommen ist, dass nun plötzlich gesagt wird, ja Moment, das sind aber gar nicht Leute, die ideologisch wirklich satanistisch unterwegs seien, sondern der neue Twist ist jetzt, dass das Menschen seien, die ein Satanismus-Hexenfetisch hätten. Das ist der neueste Twist, dem ich im Internet tatsächlich begegnet bin. Und dann wird aber gesagt, ja, okay, wenn die aber gar nicht wirklich satanistisch sind, sondern es gibt angeblich ominöse Gruppen, für die es zwar keine Belege gibt, aber nun ja, das ist ja immer so bei dieser Geschichte, die aber vermeintlich dann eben so eine Art Hexen- und Satanismus-Fetisch dann betreiben würden, dass das also die Sache jetzt irgendwie weniger seltsam erscheinen lässt. Aber der entscheidende Punkt ist ja, dass man dann ja fragen muss, wenn Sie meinen, es gäbe solche Gruppen, welche Indizien haben Sie dafür? Gibt es Belege dafür?
Genau.
Gibt es irgendwo Belege für solche Gruppierungen, für solche Strukturen? Und wenn die definiert wären, welche Belege gibt es dann dafür, dass dort irgendwelche Verbrechen begangen werden? Aber wenn man schon die Gruppe als solche weder klar definieren noch ihre Existenz belegen kann, dann ist das ja ganz original ein Teil so einer Verschwörungserzählung. Und das ist halt ganz spannend, dass mir das jetzt untergekommen ist, ja.
Hätte ich
Ja,
jetzt auch
genau.
spontan angemerkt, also selbst wenn es solche Gruppen in der BDSM-Szene geben würde, von denen du gerade gesprochen hast, die einen Fetisch haben oder so, aber das ist eine Erwachsenenszene. Wir reden hier von Kindesmissbrauch. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, und
Ja,
übrigens, ja.
ich möchte nochmal ganz kurz einhaken, was du wirklich nochmal genauer formulieren, was da mein Problem ist an der Sache. Wenn man jetzt oder diese Gewalt, die in der OCG ausgeübt wird, Kindern gegenüber, auch Erwachsenen gegenüber, in diesen Pott mit reinwirft, hat man halt einen Topf, wo diese wirklich echte Gewalt da ist, die dann quasi mit dem ganzen Narrativ legitimieren soll, diesen ganzen Narrativ, wo immer Verschwörungstheorien mit dabei sind, und das finde ich bodenlos. Also das wäre für mich ein No-Go.
Ich muss auch
Ich
sagen, Bernd, an der Stelle, weil dieses Narrativ wird ja besonders von einer uns allen bekannten Protagonistin auf X gerne vertreten, die dann so seltsame Konstrukte mischt und daraus ihr eigenes kreatives Gebilde macht. Und der Satz, der mir in dem Kontext auch begegnet ist, allerdings nicht von ihr, war ja, ich zitiere, es kann in Kreisen, in denen Horror und Mystik fetischisiert werden und wo Menschen Grenzerfahrungen suchen, zu Missbrauch kommen. Dann ist ja die erste Frage, wovon wird hier eigentlich gesprochen? Was
Was
sollen denn
soll,
das für Kreise sein, in
ja.
denen Horror und Mystik fetischisiert werden? Und ich muss dazu sagen, ich habe meine Diplomarbeit über BDSM geschrieben und ich habe ja auch dann später mich auch wissenschaftlich befasst mit vielen Aspekten von BDSM und eben der Frage, wie die Abgrenzung ist von BDSM zu realen Straftaten und zu gefährlich sexuell sadistisch motivierten Straftaten. Das ist einer der großen Thematiken, mit denen ich mich sehr beschäftige, sowohl in der Wissenschaftstheorie mich dafür interessiere, als auch natürlich praktisch mit Menschen arbeite, die Straftaten begehen, teilweise auch gefährlich sexuell sadistisch motiviert. Und wenn wir uns jetzt die BDSM-Subkultur anschauen, dann kann ich nur sagen, mir ist überhaupt nicht bekannt, dass es da irgendeine größere Anzahl von Menschen geben würde, die Zitat, Horror und Mystik fetischisieren. Also weder gibt es irgendwie eine Gruppe, die mir jemals da aufgefallen wäre, die irgendwie Satan fetischisiert. Also ich will nicht ausschließen, dass es irgendwo auf der Welt einen Menschen gibt, der das vielleicht tut. Es gibt auch irgendwo Menschen, die, keine Ahnung, vielleicht Car Crash Fetisch haben. Das ist mir mal irgendwann im Internet bei einer Recherche über den Weg gelaufen, die also irgendwie Autowracks dann irgendwie sexuell erregend finden. Also ich,
Cronenberg, Filme, wo wir
man
es gerade
sollte
von Filmen hatten
Niemals sagen, dass es irgendeinen Fetisch nicht irgendwo auf der Welt bei irgendeinem Menschen gibt. Das kann man sicherlich nicht ausschließen, aber dass das irgendwo so was wäre, was man auch findet, so häufiger mal oder als Gruppe, dass Menschen da irgendwie Hexen fetischisieren oder Satan oder Satanismus fetischisieren, ist mir unbekannt. Und ich habe ja seit vielen Jahren immer wieder Befragungen auch gemacht innerhalb der Subkultur. Und dementsprechend kann ich nur sagen, es gibt nicht mal einen Hauch von irgendwie Beleg für so eine These. Und umso schockierter war ich dann davon, dass also dieser Satz tatsächlich auch von jemandem gefallen ist, der in der GWOP eine relevante Rolle einnimmt. Also von daher lange Rede, kurzer Sinn. Das ist unfassbar, dass man jetzt hier also versucht zu behaupten, dass es solche Kreise gäbe. Und nun, da sind wir wieder bei, ein Konstrukt wird ein bisschen verändert. Da sagt man, nee, nee, wir reden nicht von Leuten, die wirklich an Satanismus glauben. Das ist jetzt plötzlich ein Fetisch, für den es keine Belege gibt, dass es solche Kreise gibt, die den irgendwie zelebrieren würden. Und dann noch den Schritt zu machen von der Behauptung, es gäbe solche Kreise zu, dann würde man rituelle Gewalt, da wären wir wieder gegenüber Kindern ausüben. Das ist einfach,
Ja.
es
Und dann ist
gibt
man
keine
letztlich bei
Belege
der
für nichts
Schlussfolgerung, jeder,
davon.
der irgendwas mit BDSM zu tun hat, stellt sich irgendwie auf die Seite von Gewalt gegen Kinder. Also das ist ja letztlich die
Ja.
These, die da vertreten wird. Und ich glaube, über BDSM müssen wir tatsächlich nochmal eine eigene Folge machen.
Ja, werden wir.
Aber
Kai wollte, glaube ich, was
das ist ja
sagen.
so das typische Vorgehen, kann man sagen, von Agitatoren und Ideologen, dass man so eine Mischung macht aus steilen Thesen, aus Behauptungen, aus Vermutungen und da im besten Fall ja noch irgendwelche Vorurteilsstrukturen bedient und das mischt und sich natürlich immer um jede Belegbarkeit und jede Beweisführung drückt. Und das ist der klassische populistische, agitatorische, ideologische Trick, wenn man so sagen will. Ich würde an der Stelle aber gerne auch nochmal auf unserer Seite vielleicht diesen Begriff oder der Verschwörung auch nochmal ein bisschen vielleicht labilisieren, erweitern, relativieren. Ich komme ja sehr stark aus, würde ich sagen, aus der Praxis, aus den Fällen, die ich sehe, die ich wirklich im Übermaß sehe, in allen möglichen Varianten. Und meine Optik darauf ist, dass ja auch auf das, worüber wir heute sprechen, auf manche Phänomene Verschwörung besser passt, auf andere schlechter passt. Man kann schon fragen, dass so ein Begriff oder so eine Theorie wie Mind Control, ist das schon eine Verschwörung? Es ist sicherlich eine total krude, falsche und schädliche Theorie. Und wenn ich das Spektrum unter der Optik nochmal aufmache, dann würde ich sagen, es gibt krasseste Falschbeschuldigungen und die nehmen zu. Die nehmen zu aufgrund auch einer ideologischen Haltung, dass wir Grenzverletzungen viel eher schneller sehen, dass die Leute von Befindlichkeit kommen, dass sie im Internet getriggert werden. Falschbeschuldigungen nehmen zu. Macht mir Sorge. Und es gibt Falschbeschuldigungen, die sind ganz bewusst aus Rache, aus finanziellen Interessen, taktisch eingesetzt in Scheidungsverfahren, was auch immer. Da haben wir gar keine False Memories, da brauchen wir auch gar keine Therapeuten dazu. Falschbeschuldigung, krasse Falschbeschuldigung. Dann kommen wir langsam in den Bereich, wo Menschen das gefühlt richtig finden. Sie interpretieren etwas um, haben das vor 10 Jahren richtig gefunden. Jetzt kommt ein Therapeut, sagt, denk nochmal genau drüber nach. Ist es nicht anders gewesen? Das heißt, da kommen wir in so gefühlte Wahrheiten, die auch, das sind noch keine False Memories, das sind Uminterpretationen von realem Geschehen, die zu Falschbeschuldigungen führen können und zu einem eigenen Opfererleben. Und dann kommen wir im Spektrum weiter. Wenn man weitergeht, kommen wir zu diesen klassischen False Memories. Und dann gibt es auch Personen, die aufgrund psychischer Symptome von alleine False Memories oder Falschbeschuldigungen entwickeln. Also was ich damit sagen will, das ganze Spektrum ist relativ breit und es hat mal mehr und mal weniger mit Verschwörung zu tun. Es hat relativ häufig mit Therapeuten zu tun in dem ganzen Spektrum. Und es hat dramatische Folgen für die Menschen, die beraten, die therapiert werden, weil es Fehlbehandlungen sind. Es hat aber auch gravierende Folgen für die Menschen, die dann falsch beschuldigt werden. Und ich kann das nur sagen, ich sehe krasseste Fälle von falsch beschuldigten Menschen wegen sexuellem Missbrauch. Und wir haben zum Teil so eine halbe Beweislastumkehr, weil man dann eben undifferenziert sagt, man muss den Opfern glauben. Und da würde ich wieder sagen, Ja, man muss die Glaubwürdigkeit der Opfer nicht generell in Frage stellen, aber wir müssen die Fakten, die Aussagen, müssen wir ergebnisoffen prüfen. Und das passiert eben zu wenig. Und da sind wir in einer ideologischen Überlagerung. Und mein letzter Satz dazu ist, und der ganze Kreis von satanistisch-ritueller Gewalt ist eine Facette aus dem ganzen Spektrum. Und deswegen würde ich das auch, aus meiner Sicht erweitere ich das stark in den Bereich von Fehltherapien, Falschbeschuldigungen, wo Verschwörungsanteile einen gewissen Teil ausmachen, Therapeuten häufig beteiligt sind, aber wir ein relativ breites Spektrum und aus meiner Sicht ein wachsendes Spektrum vor uns haben, weil die Zahlen nehmen zu, die Fälle nehmen zu und die sind noch unterm Radar der Öffentlichkeit, der Justiz und auch der Fachleute.
Mir war es ja so, dass diese Fälle von angeblichen satanistisch-spiritueller Gewalt oft auch noch bei der Polizei landeten. Das heißt, es wurde eine Anzeige erstattet, dann gab es tatsächlich Beschuldigte, dann zu Unrecht Beschuldigte, die aber natürlich deren Leben da leicht zerstört war. Die Schweizer Fernsehserie oder drei Filme, die Robin Rehmann und Ilona, ich weiß ihren Namen nicht mehr,
Stimmt, ja.
gemacht haben, haben ja so einen Fall mal untersucht, also eine Frau da befragt, eine Familie. Das ist ja weniger geworden. Eben deswegen, weil die Polizei dann eigentlich immer nichts gefunden hat, in manchen Fällen sogar widerlegen konnte, dass irgendwas stattgefunden hatte. Deswegen ist eigentlich aus dem Bereich satanistisch-ritueller Missbrauch ist die Zahl der Falschbeschuldigungen, glaube ich, nicht mehr so groß. Das ist dann mehr der allgemeine sexuelle Missbrauch, das ist ein anderes Thema. Weil jetzt die Therapeutin vorsichtiger geworden sind und dann sagen, ja, meine Patientin, die ist ja nicht mehr aussagefähig, weil die nicht mehr, die kann sozusagen durch ihre Zersplitterung, durch die Dissoziation vor Gericht nicht mehr gerichtsfest aussagen. So erklärt man sich selber die Erfolglosigkeit der gerichtlichen, der polizeilichen Ermittlungen, die es in den vergangenen Jahrzehnten gegeben hat. Man erklärt das also so, dass das im Grunde durch die Täter sind so geschickt, dass sie sogar die Opfer dann aussageunfähig machen. Übersieht aber natürlich, dass es durchaus eine ganze Menge Fälle von sexuellem Missbrauch gibt, die vor Gericht erfolgreich bewiesen und dann auch verurteilt werden können. Aber man behauptet einfach, die Gerichte seien dazu unfähig und die Täter seien so geschickt und hätten alles unterwandert. Interessant ist ja auch, dass die Täterkreise, die beschuldigt werden, sich immer unterscheiden. Wenn wir jetzt nicht wieder von einzelnen Beschuldigungen weggehen, sondern wer eigentlich genannt wird. Am Anfang waren es Satanisten. Heute sind es manchmal ganz allgemein Kulte, aber wenn Täter genannt werden, dann sind das so Sachen wie Faschisten, Rechtsextremisten, Neonazis, Freimaurer, Heiden, Neuheiden, also das ist ja so eine neureligiöse Bewegung, die es gibt, so Naturfrömmigkeit. Das sind alles Gruppen, die in der gesellschaftlichen Wahrnehmung entweder wenig bekannt oder aber irgendwie negativ belegt sind. Oder bei Neonazis wurde man das ja auch bestätigt. Der Witz ist, bei Neonazis kann man der Sache, da bin ich da mal nachgegangen, weil die Kirche da auch eine ganze Reihe Rechtsextremismus beauftragt hat, die ich dann fragen konnte. Und die haben dann in der Tat mal rumgeguckt und haben gesagt, gibt es irgendwelche bekannten Fälle? Und die haben gesagt, die haben gelacht und haben gesagt, das ist lächerlich. Die Neonazis oder die rechtsextreme Szene in Deutschland, die ist erstens untereinander so zerstritten, die können kein Netzwerk aufbauen, das irgendwie längere Zeit geheim bleibt. Die liefern sich ständig gegenseitig ans Messer. Zweitens, die sind ständig von der Polizei überwacht. Also bei Neonazis steht die Polizei einmal im Jahr auf der Matte und durchsucht die Bude. Und was findet sie? Sie findet in der Tat unter Neonazis, Rechtsextremisten, eine erhöhte Prävalenz von Kindesmissbrauch, aber nichts Organisiertes, sondern sie findet, dass da offenbar Persönlichkeitstypen sind, die zum Neonazismus neigen, die gleichzeitig auch zum Kindesmissbrauch etwas erhöht neigen. Also das ist in der Tat so, dass eine leichte Korrelation besteht, aber gerade nicht organisiert, also das genaue Gegenteil von dem, was behauptet wird. Das heißt, man kann im Grunde an der Stelle schön deutlich machen, dass da eine fantasierte Tätergruppe immer wieder neu was gemacht hat. Freimaurer ist auch so eine Tätergruppe. Also Freimaurer sind nun absolut nicht geheim, sondern die haben Logenhäuser, die stehen im Telefonbuch, da kann man anrufen, da kann man das Haus besichtigen, wenn man möchte und kann die alle. Aber Freimaurer sind ein klassischer Träger von Verschwörungstheorien. Die einzige klassische Trägergruppe, die ich noch nicht gefunden habe in der Auflistung von Tätergruppen, sind Juden. Das ist vermutlich deswegen, weil das so offensichtlich als Verschwörungstheorie inzwischen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass man das beweislich beiseite lässt. Aber man kann daran schön sehen, dass also sagen, diese Tätergruppen sind ein schönes Beispiel dafür, wie Verschwörungstheorien sich einfach so verbreiten und immer wieder neue Fantasien entwickeln, die dann bei näherem Hinsehen sich alle in Luft auflösen, weil die Polizei in keinem dieser Fälle jemals irgendetwas gefunden hat, was darauf hinweist, dass das stimmt. Also
Was
Fantasien.
die Juden als Tätergruppe betrifft, möchte ich kurz einhaken, weil das schafft Sasek. Also das schafft Klar TV. Die haben an irgendeiner Stelle, ich glaube Rothschilds oder Rockefeller, jetzt legt mir nicht fest, ich habe es rausgeschrieben, wirklich als Täter identifiziert. Das nur als Ergänzung.
Danke, das habe
Das
ich natürlich auch.
wäre auch sehr überraschend gewesen, gerade bei dem Umfeld.
An der
Was
Stelle
den
kann man ja
Chat
noch
gerade.
zur Ritualmordlegende kurz verweisen, ne? Die historische Ritualmordlegende, so eine antisemitische Verschwörungserzählung,
Also die Vorstellung, dass Juden christliche Kinder oder später dann während des Dritten Reichs dann natürlich deutsche Kinder opfern, um mit dem Blut irgendwelche Rituale auszuführen, was sich also bis in die heutige Zeit in den Adrenochrom-Mythos halt fortgesetzt hat. Was
Also
aber uns.
vielleicht, wir nehmen uns jetzt wahrscheinlich auch ein gegenseitiges so ein bisschen das Schlusswort weg, aber ich kann, weil Lydia mich am Anfang gefragt hat, was so in den letzten Monaten war. Naja, ich mich beschäftige im Moment eher so ein bisschen die Frage, was in den nächsten Monaten sein wird. Dazu eine Frage an euch alle, weil dieses Papier von Herrn Bricken, diese Rechtfertigung, wenn man so will, über die wir am Anfang gesprochen haben, Frank, du wirst es gelesen haben, die endet ja genau mit dem, was du eben gesagt hast. Wir müssen über die Definition rituelle Gewalt reden. Wir wissen alle, dass der Begriff irgendwie nicht so richtig stimmt. Wir müssen uns zusammensetzen. Die Fachleute müssen zusammenarbeiten. Ich sehe davon noch nichts. Hat einer von euch da mal irgendeine Initiative bekommen? Kam bei euch mal irgendeine E-Mail von irgendjemandem an, der gesagt hat, komm, setzen wir uns doch mal zusammen? Oder was können wir dafür tun? Müssen wir aktiv werden und eine große Konferenz organisieren, wo wir alle an einen Tisch bringen? Würde das irgendwas bringen? Oder was machen wir jetzt eigentlich die nächsten Monate mit all diesen Erkenntnissen?
Also ich glaube, direkte oder ja, so.
Ja, nur zu.
Gut. Ich glaube, direkte Initiativen sehe ich im Moment nicht. Es gibt von vieler Seite die genau diese Aufforderung. Man müsste jetzt doch mal, man sollte doch jetzt mal.
Ja, genau.
Und das muss man jetzt sehen, ob das jetzt eingelöst wird. Ich merke in den konkreten fachlichen Diskussionen, merke ich von den gerade den betroffenen Gruppen oder die vielleicht fragwürdige Praktiken haben, erlebe ich alles andere als offene Türen für diese Diskussion. Das
Eben.
sind wir sicherlich ja nicht an dem Punkt, dass man das jetzt ergebnisoffen anschaut. Ich kann ein Beispiel sagen, ich kenne selbst eine Therapeutin, mit der ich eine Zeit, die ich beraten habe, eine Zeit, die sozusagen einen Ausstieg aus der Therapeutenszene gemacht hat. Sehr überzeugend, im Sinne auch dann sich gefragt hat, es ist eine sehr engagierte Therapeutin, die gefragt, wie konnte ich diese bestimmte Dinge glauben, und dann konnte man auch nachvollziehen, warum das so war, weil sie es besonders gut machen wollte, weil es einen Protagonisten gab, der als der Fachmann kam. Man konnte das gut nachvollziehen, ähnlich wie bei den Therapien auch, bei den Therapeuten. Aber das etwas Ernüchternde ist, sie ist eine Einzelperson und sie ist fast in der Szene ein bisschen verfemt im Sinne von, das ist eine Nestbeschmutzerin. Und das, wenn man diese Reaktion sieht, da glaube ich, ist noch eine Menge zu tun, dass wir wirklich in diese offene Auseinandersetzung kommen und diese Fehltherapien, die im Bereich Verschwörungsnarrativen angesiedelt sind, die aber auch in dieser Projektion von Missbrauchshandlungen, die gar nicht stattgefunden haben, die relativ häufig in Therapien anzutreffen sind, diese Diskussion, die ist überfällig, aber die ist noch nicht am Start. Da muss man noch viel für tun. Und auch die Reaktion, es ist der Böhmermann-Beitrag angesprochen worden, also es ist nicht so, dass man da offene Türen einrennt. Und Christopher Pilz hat es beim letzten Mal ja auch gesagt, es ist ja nicht so, dass ganz viele nachgezogen haben, sondern es ist von der breiten fachlichen Diskussion noch entfernt. Aber ich glaube, man muss alles dafür tun, dass man die forciert.
Ich weiß auch gar nicht, ob seit der letzten Folge, glaube ich, ist das auch ein Update, dass die Böhmermann-Sendung, die sich kritisch mit dem Thema befasste, ja dann auch rausgenommen wurde aus der Mediathek, auch wenn sie offenbar irgendwie bei YouTube von irgendwem eingestellt worden zu sein scheint. Aber das Ganze basierte ja auf einer Beschwerde. Bernd, ich sehe, du hast da schon viele Gedanken zu. Willst du das nochmal kurz erzählen, weil ich gerade noch was anderes nachschaue? Also was da kurz passiert ist für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben.
Ja, es gab halt das, was Kai ja auch beim Skeptical geschildert hat, was wir alle wahrscheinlich draußen mal erlebt haben. Es gab natürlich einen Ansturm von Beschwerden, vor allem vom Betroffenenrat und von anderen Verbänden, die der Sendung vorgeworfen haben, man hätte sich lustig gemacht über die Opfer, ne? Was Frank immer sagt, nichts liegt uns ferner, aber es gibt halt Opfer auf beiden Seiten. Hier war wieder der einseitige Fokus auf die Missbrauchsopfer und nur ja, das ZDF ist dann relativ schnell eingeknickt und hat die Sendung aus der Mediathek dann entfernt. Aber ich habe deswegen so ein bisschen geschmunzelt, weil du natürlich recht hast, dass
Also es amüsiert mich halt, wie man im Jahr 2024 auf die Idee kommen kann, man könnte auch etwas aus dem Internet entfernen. Nein, das funktioniert nicht. Ob es jetzt vom CDF gepostet wird oder von 20.000 anderen Leuten, das ist eigentlich egal.
Aber es ist doch ein bemerkenswerter Vorgang, dass wenn man sich überlegt, was Böhmermann schon alles gemacht hat, dass das, glaube ich, die einzige Folge ist, die sozusagen politisch zensiert worden ist. Und das zeigt, glaube ich, sehr deutlich, dass das kein leichtes Thema ist.
Nein.
Ja.
Zeigt auch,
Ich
wie
hätte.
mutig das Schweizer Fernsehen war, denn die haben
Ja.
ihren beiden Journalisten damals den Rücken gestärkt, denn dort kam auch der Widerspruch und der Protest in großer Zahl. Und das, der SRF hat da Rückgrat bewiesen, den das ZDF in Deutschland nicht hatte.
Claudia, du wolltest da noch.
Nur kurz zu einem anderen Thema, wenn ich das verlassen darf. So aus meiner ganz laienhaften Sicht raus hätte ich einen Wunsch an diese UBKSM oder wie das heißt. Und zwar, ich kann diesen Gedanken von staatlicher Seite, dass man sich auf Opferseite stellt, dass man Opfer unterstützt. Das finde ich vom Grundgedanken her eine gute Idee. Und da wäre mein Wunsch oder meine Bitte, dass man da auch die Opfer von Fehltherapien in Blick nimmt und sich um die kümmert und wirklich auch von staatlicher Seite auch für diese Leute einsetzt. Also das würde ich wirklich sehr, sehr sinnvoll finden, wenn die einen Blick dafür bekämen und auch diese Leute versorgen würden und sich für die engagieren würden. Also das würde ich überaus wichtig und begrüßenswert finden.
Ich muss da vielleicht für die UBSKM sagen, das verstehe ich von ihrem Auftrag, dass die sagen, wir sind für sexuellen Missbrauch zuständig und nicht für Therapieopfer, obwohl ich das richtig finde, dass die versorgt werden. Also ich glaube, das wäre jetzt die Antwort, die sie geben würden. Aber was man verlangen sollte, ist, dass sie sich so positionieren, dass sie nicht noch eine Vorlage geben für diese Fehltherapien. Ich glaube, das darf man fordern.
Ja.
Ich wollte noch erwähnen, dass unsere Sendung hier also tatsächlich letztens in einer Publikation erwähnt wurde, und zwar einer recht aktuellen aus der Zeitschrift für Psychotraumatologie mit dem Titel Trauma, Kultur und Gesellschaft. Frank, liest du die zufällig? Ich weiß nicht. In dieser Zeitschrift gab es jetzt einen aktuellen Artikel von Ursula Gast mit dem Titel Und es
Den
gibt
habe ich
sie.
gesehen.
Ja, und es gibt sie doch, die dissoziative Identitätsstörung und die
Genau.
aktuelle Kontroverse um die Erkrankung. Und da wird tatsächlich dieses Format hier erwähnt. Also das fand ich ja super interessant, dass wir da irgendwie relevant erscheinen. Und ich zitiere mal kurz dazu. Zurzeit offenbart sich eine problematische Melange aus verschiedenen Fachdisziplinen und der Presse. Rechtspsychologie, Forensik, Journalismus, Sektenberatung, Theologie, die gemeinsam mit Personen der Skeptikerbewegung einen regelmäßigen YouTube-Talk zum Thema Satanic Panic Update veranstalten. Das hier ist erst die dritte Folge dazu, aber wir machen gerne weiter an dieser Stelle von mir. Ziel ist es, vermeintliche Missstände in der Psychotraumatologie aufdecken und beheben zu wollen, und zwar durch öffentliche und Handlungsdruck erzeugende Berichterstattung, da die Kollegenschaft der Traumatherapie nicht lernfähig sei. Klammer auf, Benecke 2023. Also, ich habe wirklich nachgedacht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich etwas gesagt habe, was wirklich lautete, dass die Kollegenschaft der Traumatherapie nicht lernfähig sei. Also, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kann die Dame mir irgendwann mal schreiben, auf welches Zitat von mir sie sich bezieht. So pauschal, glaube ich, hätte ich das jedenfalls nicht gemeint. Aber gut, aber jedenfalls danke an der Stelle für die Werbung. Und von daher klären wir auch weiter gerne auf und werden dieses Format auch fortführen.
Ja, ein Thema, das den Chat noch sehr beschäftigt hat, war, wenn man jetzt mitbekommt, dass Leute offenbar bezogen auf Leute, die auch im therapeutischen Bereich tätig sind, sowas glauben und auch dementsprechend beraten, was kann man denn dann tun? Also.
Ja, also es gibt ja immer die Idee, dass man dann sagt, man hat irgendwelche besseren Ausbildungen, man hat Aufsichtsbehörden, die das abstellen. Ich glaube wirklich, es gibt gar keine einfache Lösung von dem. Das kann ich jetzt auch aus eigenen Fällen, mit denen ich zu tun habe, sagen. Es gibt eigentlich drei Elemente immer, was man machen muss. Das eine ist diese Fachdiskussion, wie wir es schon angesprochen haben, dass wir die forcieren, dass wir da den Finger auf die Wunde legen. Das ist das Allgemeine. In den Fällen, in denen es zu Fehlbehandlung gekommen ist, muss man prüfen, ob es aufsichtsrechtliche oder auch haftungsrechtliche Punkte gibt. Das ist aber ein schwieriger Weg, weil die Sensibilisierung noch nicht dafür da ist. Ich finde ja immer, dass eigentlich Krankenversicherer hier auch ein Interesse daran haben sollte, dass Geld nicht falsch für Fehltherapien ausgegeben werden sollte. Die sollten eigentlich ein Verbündeter sein, sind sie noch nicht. Da muss man für sensibilisieren. Und die Therapeuten selber, dass man die, ich will mal sagen, verpflichtet, das zu reflektieren. Ich will noch gar nicht reden von aus dem Verkehr ziehen, aber einfach, das ist ein relativ hartes Brot. Also es geht überhaupt nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Aber ich glaube, da, wo solche Fehltherapien, wo man das sieht, Öffentlichkeit schaffen, im Sinne von Fachöffentlichkeit schaffen, an Aufsichtsbehörden gelangen, schauen, ob es haftungsrechtliche Punkte hat. Aber es ist kein Selbstläufer, überhaupt nicht. Das kann ich aus der Praxis bestätigen.
Oder
Und noch
Beratungsstelle,
ein,
Bianca?
Absolut, ja.
es gibt auch noch einen Ethikverein, den ich da auch empfehlen kann. An den kann man sich auch kostenlos wenden, der nicht mit uns in Verbindung steht, aber auch in Essen ansässig ist und sich tatsächlich auch sehr niederschwellig mit den Themen Fehltherapie auseinandersetzt. Und da sind sehr viele TherapeutInnen, die gute Beratung anbieten zu diesem Thema Fehltherapie. Also da kann man sich auch vertrauensvoll hinwenden, auch anonym und kostenlos.
Und obwohl wir das in der letzten Sendung schon hatten, nur für alle, die jetzt in dieses Thema neu einsteigen, man sollte auch definitiv, wenn man sich nochmal die Grundlagen durchlesen will, durchlesen den Brief mit Stellungnahmen der Föderation Deutscher Psychologenvereinigungen zum Thema Schutz von Opfern sexueller Gewalt an Bundesfamilienministerin und Bundesjustizminister. Das war vom März 2023. Und da sind halt die jeweiligen Stellungnahmen verlinkt und dann noch ein Untersuchungsbericht. Und ich denke, dass man da auch noch mal ganz gut in die Materie hineinfindet, wenn man sich da orientieren möchte, wie da so die Argumentation unter anderem aussieht.
Aber nochmal, ich stelle fest, also Frank, Kai, Bianca, Claudia, keiner von euch hat von Herrn Pricken oder von irgendjemandem eine E-Mail bekommen, wir machen nächstes Jahr eine Konferenz, halten Sie doch einen Vortrag oder also es passiert nichts an dieser angeblichen Zusammenarbeit.
Also ich habe eigentlich die ganzen Jahre immer etwas frustriert festgestellt, dass selbst freundliche Gesprächsangebote oder Nachfragen, ich habe das ja auch in ganz anderen Themenbereichen gewohnheitsmäßig gemacht, dass ich da um Stellungnahmen gebeten habe und habe eigentlich immer Reaktionen bekommen, auch von Gruppen, über die ich kritisch berichtet habe, hatte ich hinterher eine positive Rückmeldung nach dem Motto, ich hätte es zwar kritisch, aber fair geschrieben. Ich habe aus diesem Themensegment überhaupt nie Reaktionen bekommen. Die sind nicht völlig imprägniert. Also das Bundesfamilienministerium hat ja ein Video dann zurückgezogen, das sie über die Kinderschutzzentren verbreitet hat. Da hatte ich 2019, glaube ich, mal einen kritischen Artikel drüber geschrieben. Der war völlig wirkungslos. Aber dann hat, glaube ich, war das Böhmermann oder war es der Spiegelartikel, jedenfalls eins von beiden, hat dazu geführt, dass sie es dann zurückgenommen haben. Also kleine Sachen gibt es schon mal. Aber es führt nicht dazu, dass man dort neugierig wird und sagt, wir können uns hier mal unter vier Augen, also wir vergeben uns ja nichts, wenn wir mal jemanden einladen und von uns dem das mal erklären lassen, warum sie jetzt ständig kritisieren. Ja, es ist ja nicht so, dass wir alle jetzt irgendwie polemisch darunter kloppen würden, sondern man kann ja durchaus darüber sprechen. Und dann würde man sich auch nichts vergeben als Institution, wenn man da intern mal so ein Fachgespräch führen würde. Ich habe allerdings auch, ich habe auch vorhin schon gesagt, ich habe mit der evangelischen Kirche, der zuständigen Stelle auch gesprochen. Da habe ich die gleiche Erfahrung gemacht. Also das sind nämlich meine Kollegen. Ich bin eine Einrichtung gewesen, die finanzierten, also evangelische Kirche. Und selbst da wurde das Angebot, mal zu kommen und zu sagen, hier, ich erkläre Ihnen das mal, warum, was das ist und was da alles dahinter steckt. Ich habe da lange darüber gearbeitet. Seit 10 Jahren habe ich damals darüber geschrieben. Das war so 2020. Selbst da wurde das Angebot nicht angenommen. Also da ist offenbar eine ganz große Hemmschwelle, sich mit verunsichernden Sichtweisen auseinanderzusetzen, wenn man gleichzeitig in der Öffentlichkeit immer sagt, wir brauchen mehr Forschung, wir brauchen mehr Dialog und so weiter. Wenn dann aber Dialog angeboten wird, wenn auf Forschungsergebnisse verwiesen wird, dann ist da plötzlich kein Interesse. Ich spekuliere jetzt nicht darüber, woran das liegt, aber ich stelle es fest, dass ich das eigentlich seit Jahren nicht anders erlebt habe und jetzt auch nicht so richtig weiß, ob das jetzt noch kommen wird.
Gut, es ist ja ähnlich so ein bisschen wir sprechen ja die ganze Zeit von der Verschwörungstheorie und tatsächlich Kann ich da mal verweisen auf ein Zitat, wo ich aber jetzt gerade nicht richtig auf den Wortlaut komme und auch nicht auf den direkten Menschen, der das gesagt hat. Aber es ist ein sehr bekannter amerikanischer Klimaforscher oder vielmehr Klimaaktivist, der gesagt hat, dass richtige Fakten halt nicht dazu führen oder die Präsentation von Fakten nicht dazu führt, dass man tatsächlich seine Meinung ändert. Und ich glaube, das ist halt in diesem Bereich auch der Fall. Es ist so emotional aufgeladen, dass es schwierig ist, da in die Diskussion zu kommen. Also ich würde mir das auch wünschen, wenn das so passieren würde. Aber ich glaube, es ist halt tatsächlich wirklich sehr schwierig, weil es so emotionalisiert ist.
Weil es emotionalisiert ist und es gibt auch einfache Interessen, das muss man auch sagen. Es gibt Interessen, die von politischen Interessen, von vielleicht finanziellen Interessen, von
Genau.
auch Interessen geprägt sind. Will man sich da Ärger einfangen? Will man irgendwie die Reihen schließen? Also gibt es auch, würde ich sagen, sehr profane Bedingungen, die auch nicht unbedingt einen offenen Diskurs ohne und mit runtergeklapptem Visier irgendwie oder mit hochgeklapptem Visier dann fördern würden.
Auch das absolut, ja.
Und was die Emotionalisierung betrifft, möchte ich noch mal kurz auf Klagemauer eingehen, weil das ist ja genau Intention von denen. Die liefern ja keine sachlichen Beiträge. Das ist ureigenste Intention dahinter, diese Emotionen weiter zu schüren, die Gräben zu vertiefen. Genau das ist die Intention. Und da wäre jetzt für mich noch mal ein bisschen der andere. Andere Gedanke dabei, ich weiß nicht, in Deutschland gibt es ja Medienaufsicht, ob es die nicht auch in der Schweiz gibt, die da versuchen könnten, das Ganze mal ein bisschen mehr einzugrenzen. Das ist, ich vermute, es ist Wunschdenken von mir, aber wenn man da mal Inhalte genauer anschaut, wundere ich mich, was die alles posten können, was die alles ungehindert in die Welt blasen können. Es ist wirklich. Es überschreitet viele Grenzen an vielen Stellen. Und ich würde mir wünschen, dass man da gerade aus der Schweiz raus ein bisschen genauer hinschaut, weil SASEC ist in der Schweiz, die senden im ganzen deutschsprachigen Raum, die übersetzen mittlerweile in viele Sprachen, sind in Englisch sehr, sehr aktiv. Wie gesagt, die sind in das einzige Land, in dem sie greifbar sind, das ist die Schweiz, weil da der Hauptsitz ist. Und das wäre für mich wirklich einmal ein Gedanke, dass da endlich einmal genauer hingeschaut wird und mal wirklich geschaut wird, ob man irgendwelche Möglichkeiten hat, das einzugrenzen. Aber wie gesagt, diese Emotionalisierung ist Absicht und das wird das Ganze weiter schüren. Und da braucht es wirklich meines Erachtens viele Ideen, um das Ganze wirklich einzugrenzen und wieder auf eine Sachebene anzuführen. Gerade solche Diskussionen, gerade dass die Leute sich wieder an den Tisch setzen, da ist es nötig, dass Emotionen wieder runtergefahren werden, dass man versucht, wieder irgendwie auf einer Sachebene miteinander reden zu können. Und da ist sowas wie KlarTV extrem kontraproduktiv.
Jo, ich denke, damit sind wir mit dem Thema relativ weit gekommen für heute. Und ja, wir werden das Thema nicht erschöpfen, bevor wir das Publikum erschöpft haben. Insofern danke ich erstmal unseren Gästen. Und ja, ich denke, wir werden irgendwann wahrscheinlich wieder ein Update machen müssen. Aber ja. Danke erstmal soweit. Gibt es von euch als Gäste Dinge, auf die ihr noch hinweisen wollt, die akut sind in den nächsten Tagen, Wochen, Bücherartikel, die von euch erscheinen, ähnliche Sachen, auf die wir hinweisen müssen?
Es wird in den nächsten 2, 3 Tagen wird was zu diesem Thema erscheinen in verschiedenen Medien, aber da müssen die Leute halt im Blog schauen.
Ich habe einen Chat mit dem Michi-Pot gemacht, der irgendwann erscheinen wird. Das dauert aber wohl noch 2 Monate.
Ah, ja.
Ah,
Genau,
sicher.
das ist der
Die ist ja auch
Nachfrage
bekannt hier in dem Kreis, ne?
Podcast. Ja,
Ja, genau,
genau.
der Podcast, ja, genau.
Der Nachgefragt-Podcast, jawohl.
Genau.
Jo, dann bleibt der Hinweis von uns auf unsere nächste Folge. Die wird stattfinden am 29.07. Und es geht um das Thema Magie.
Vielen Dank an alle und auch vielen Dank an das Team im Background.
Jo, danke
und bis
danke für
dann.
die Einladung. Danke an
Wir sehen
alle.
uns in ein paar Wochen. Macht's
Danke.
gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.